Fellner und Philipp Flenke.
Herzlich willkommen zu 90s Rewind, dem Podcast zum Aufwachsen und der Jugend in den 90ern. Wer sich jetzt fragt, das habe ich doch alles schon mal gehört, es ist richtig, es gibt einen Podcast von Christian und Peter Schmidt, der heißt Young in the 80s. Den habe ich voller Spaß und Freude gehört und habe bei so manchen Themen aber gedacht, ach Moment, das ist doch nicht mehr ganz 80er, das ist doch schon 90er. Und schon haben die beiden Schmidt-Brüder aufgehört. Sehr schade, aber Grund genug für mich oder für uns auch einen entsprechenden Podcast zu machen, der das Thema Jungsein und Aufwachsen im vergangenen Jahrtausend auf die 90er zu erweitern. Und ich bin da auch nicht alleine, am anderen Ende der Leitung ist der Jan.
Ja, hallo. Philipp und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit Beginn der 90er. Wir sind beide geboren Mitte der 80er Jahre und sind dann gemeinsam Anfang der 90er in den Kindergarten und dann später auch in die Schule gegangen. Bis auf 2 Jahre. Da muss man zu wissen, es gibt in Niedersachsen oder gab in Niedersachsen diese seltsame Schulform namens Orientierungsstufe. Das war so ein Zwischending zwischen Grundschule und dann den weiterführenden Schulen. Und da sind wir tatsächlich in unserer kleinen Stadt Hannover-Schmünden, mitten in der Provinz gelegen, in Südniedersachsen, tatsächlich auf getrennte Schulen gegangen. Sind aber danach irgendwie, wie es der Zufall so wollte, tatsächlich in die gleiche Klasse wiedergekommen.
Genau, und deswegen gibt es eigentlich keine größeren Experten für die 90er Jahre wie uns beide. Anfang der 90er war ich 4, Ende der 90er war ich 14. Du bist ein Jahr jünger als ich. Also sind die 90er das erste Jahrzehnt, was wir beide mit halbwegs vollem Bewusstsein durchlebt haben. Unser heutiges erstes Thema, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, da überhaupt eins zu definieren, weil es so viele wunderbare und auch ganz grauenvolle Dinge der 90er gibt, über die man so reden kann. Unser erstes Thema ist Sammelstücke. Sammelstücke, nicht Sammlerstücke, weil Sammlerstücke ist was, was so, ja, ich sag mal, ein Sammler sich auf die Fahnen schreibt, der ein spezielles Sammlerstück in eine Vitrine tut und sich das dann bewundert und das dann quasi gesammelt hat. Aber bei uns geht es mehr darum, was hat man in den 90ern gesammelt, bewusst, unbewusst, was waren die Trends, was musste man unbedingt haben, auch wenn es vielleicht auch total Panne war, was durfte auch in keinem Schulranzen der Welt fehlen. Das soll uns heute beschäftigen. Mich selber treibt in diesem Zusammenhang auch die Frage um, waren die 90er ein Jahrzehnt, in dem man mehr gesammelt hat als heute? Ja oder nein? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, schauen wir erst einmal, was es überhaupt alles so gab oder was uns aufgefallen ist und in Erinnerung geblieben ist. Und am Ende resümieren wir vielleicht nochmal und werfen die Frage vielleicht nochmal auf. Ja. Hat man damals tatsächlich mehr gesammelt als heute oder hat man anders gesammelt als heute? Und was zum Beispiel hat das Aufkommen des Internets jetzt Ende der 90er oder in den 2000ern eigentlich mit solchen Trends gemacht?
Das ist eine sehr interessante Frage, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber fangen wir doch mal vorne an, ganz weit am Anfang der 90er. Was haben wir da so gesammelt? Da fallen mir spontan Stickeralben ein.
Natürlich, klar, in der Grundschule. Da musste eigentlich jeder ein Stickeralbum haben.
Genau, eigentlich waren die Stickeralben waren ja nicht das, was man gesammelt hat, sondern sie waren quasi die Hülle, sage ich mal, für die eigentlichen Schätze, nämlich die Sticker an sich. Sticker, ich werde es mal kurz beschreiben. Ein Sticker ist kein gewöhnlicher, plumper Aufkleber. Ja, eigentlich ist es schon ein Aufkleber, aber nicht gewöhnlich, sondern reich verziert. Die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Da gibt es das einfache Bild, sage ich mal. Dann gibt es mit Glitzer die Bilder. Dann gibt es welche mit einer besonderen Textur, so eine Art Fell oder Filz, wenn man so möchte. Und anders als Aufkleber kann man einen Sticker eben irgendwo aufkleben, wieder abziehen, woanders aufkleben, abziehen. Aber das natürlich auch nur in einem begrenzten Umfang. Diese Stickeralben wiederum hatten eine spezielle Beschichtung, die es einem erlaubt haben, die Sticker wirklich ja, relativ häufig aufzunehmen und wieder woanders zu platzieren.
Genau, und diese Sticker waren dann wie so eine Art Schulhofwährung. Man hat immer versucht, an neue Sticker zu kommen und dann Dinge, die man selbst nicht so gut fand, die Sticker dann loszuwerden unter fadenscheinigen Argumentationen. Ich habe mal so getan, als wenn das ganz wertvolle Sticker gewesen wären. In Wirklichkeit dachte man, bloß weg damit. Und hat dann gehofft, dann vielleicht doch den besten Sticker überhaupt zu kriegen. Was dann vielleicht sowas gewesen wäre wie natürlich ein Dino-Sticker, der dazu noch glitzert und im Dunkeln leuchtet.
Ach, stimmt, die habe ich ganz vergessen, die Sticker, die ja. Im Dunkeln leuchten. Natürlich, ja, das war was. Und die Sticker, ich hatte es ja eben schon erwähnt, in dem Sticker-Album kann man sie relativ häufig rausnehmen und wieder reinmachen, aber nach einer Weile ging das halt nicht mehr so gut. Irgendwann klebten sie einfach nicht mehr gut. Und dann war einfach die große Kunst, den guten Sticker der aber wertlos geworden ist, weil er nicht mehr klebt oder nur noch so gerade klebt, ihn so noch gerade so im Sticker-Album zu fixieren, dass man ihn noch vertauschen kann, dass man sagen kann, ich gebe dir diesen guten Sticker gegen, naja, bin ich mal großzügig, zwei deiner schlechten Sticker. Und dann hat man quasi den vermeintlich guten Sticker abgegeben, hat die zwei schlechten Sticker aufgenommen und hat sich dann über alle Berge gemacht mit dem neuen Schatz.
Prima. So gesehen war damals die Zeit mit Sticker-Alben die beste Schule für die Marktwirtschaft.
Ja, ich frage mich aber, worin der Reiz bei Sticker-Alben irgendwie besteht, weil so ein Sticker, in dem Moment, wo du ihn benutzt, ist er kaputt. Also in dem Moment, wo du ihn aus dem Sticker-Album in ein normales Buch klebst, ist es vorbei. Also du kannst es, es gibt keinen Weg zurück. Also du kannst es nicht rückgängig machen. Du hast diesen Sticker quasi verbraucht. Und entsprechend hat man das auch nie gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es nur eine einzige Situation gab, in der man einen Sticker wirklich verbraucht hat. Und das war beim Einkleben in ein Poesiealbum.
Oh ja, da war es natürlich umso wertvoller, ne? Wenn man wirklich einen guten Sticker ausgewählt hat, den man dort verklebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und das war auch, das war ein Freundschaftsbeweis. Da hast du dein Sticker-Album durchgeschaut und hast dir gedacht, welchen Sticker repräsentiert oder welcher Sticker repräsentiert meine Freundschaft zu dieser Person? Und ich habe mein Poesiealbum aus den 90ern wiedergefunden und habe mal eine kleine Statistik aufgestellt und habe festgestellt, die Leute, die mir die meisten und wertvollsten Sticker eingeklebt haben, also Dino-Sticker mit einer Felltextur und auch mehr als einen davon, oder wahlweise halt auch vielleicht nicht Dino, sondern Fledermaus-Sticker, du erinnerst dich vermutlich, mit den Leuten bin ich heute noch in Kontakt. Und zwar mit allen beiden. Also es waren nur zwei Leute, du warst einer davon.
Großartig.
Und die anderen Sticker, die mit weniger besonderen Stickern, also kein Glitzer oder kein Fell, ja, die hat man noch so in der Facebook-Liste. Also die kennt man und weiß ich nicht, wenn die irgendwas bei Facebook posten, dann klickt man vielleicht noch mal auf Gefällt mir oder so. Aber zu mehr reicht's ja nicht, weil damals war der Sticker ja entsprechend nicht wertvoll genug, sage ich mal. Es gab auch Leute in meinem Sticker-Album, die haben wirklich in Anführungsstrichen minderwertige Aufkleber benutzt. Auf einem zum Beispiel stand einfach Hals- und Beinbruch. Und die Leute, mit denen habe ich heute auch keinen Kontakt mehr. Also, aber im Zusammenhang mit meinem Poesiealbum und dieser Statistik gibt es eine Ausnahme. Also es gab nicht nur Sticker in diesem Album, aber in diesem Poesiealbum, aber da komme ich später noch. Mein Großvater hat übrigens auch heute noch Sticker-Alben. Also der hat früher, ich sag mal, der hat mitgesammelt. Also der hat, um uns, seinen Enkeln, eine Freude zu machen, hat der quasi ganz viele Sticker und Aufkleber und alles wirklich gesammelt. Hatte auch bei sich im Keller große Sticker-Alben und immer wenn wir kamen, haben wir dann irgendwie gute Sticker dann von ihm bekommen. Und die hat er auch nicht weggeschmissen. Das ist so ein bisschen die Nachkriegsgeneration, man will ja nichts verschwenden. Und das hat zur Folge, dass wenn immer er uns heute eine Karte oder einen Brief schreibt, er immer die Sticker drauf macht. Es sind natürlich die schlechten Sticker, weil die guten haben wir in den 90ern alle ihm weggetauscht. Da trifft es uns jetzt wie ein Bumerang. Wir haben als Kinder haben wir ihm die guten Sticker alle weggetauscht, haben ihm die ganzen schlechten gegeben, weißt du, so Glücksschweine oder von der NKL-Lotterie oder sowas. Und die klebt er uns jetzt alle erbarmungslos auf die Briefe.
Ja, das habt ihr nun davon.
Genau, das haben wir jetzt davon.
Und hast du denn heute noch Sticker eigentlich irgendwo?
Da müsste ich nachdenken. Ich glaube nicht. Und irgendwie, da ist auch so ein bisschen die Zeit auch abgefahren. So. Also ich habe das manchmal, dass ich so am Laptop oder so einen Aufkleber drauf mache, aber dann auch wirklich nur einen. Aber in dem Moment, wo ich es draufklebe, denke ich mir schon, nee, das sieht nicht gut aus. Also irgendwie ist die Zeit komplett vorbei, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, also ich kann heute mit Stickern an sich auch nicht mehr viel anfangen. Allerdings habe ich mir mal die Mühe gemacht, nochmal zu Hause rumzukramen im Elternhaus und habe tatsächlich nochmal alte Sticker-Alben wiedergefunden. Und ich wusste gar nicht mehr, wie viele Sticker ich tatsächlich noch übrig hatte. Von wegen weggetauscht, nein, ich habe eher angesammelt, glaube ich. Also ich habe garantiert im nicht unerheblichen dreistelligen Bereich noch Sticker.
Das ist ja eine Goldgrube.
Möchtest du vielleicht auch jetzt Weihnachtskarten von mir haben?
Oh, muss ich die ertauschen? Ja, gib's doch zu, die Sticker kleben alle nicht mehr richtig und du willst sie jetzt ja wegtauschen.
Die kleben zum Teil sogar so gut, dass ich sie kaum noch abkriege hier aus dem Sticker-Album. Aber es ist alles möglich noch dabei, ja. Tatsächlich noch sowas wie Fellsticker, Fledermäuse, genau. Also eine ist noch übrig.
Ja, drei hast du mir ja ins Poesiealbum gemacht.
Genau, die vierte ist dann wohl noch hier. Dazu noch Löwen, bei denen passt es ja besonders, dass die ein Fell haben. Interessanterweise auch die Maus aus der Sendung mit der Maus. Naja, ansonsten ja alles Mögliche. Mickey Maus und Minnie und solche Sachen. Irgendwelche Glitzer-Sticker. zum Beispiel Gespenster, glitzernde Spinnen, warum auch immer.
Ja, also die Motive finde ich, das ist ja auch eine sehr interessante Sache, weil abgesehen von wenigen Ausnahmen, was du eben selber gesagt hast mit Mickey Maus und der Sendung mit der Maus, sind das keine, oder jedenfalls meiner Erinnerung nach, keine Motive, die man so aus dem täglichen Leben kennt, also aus dem Fernsehen zum Beispiel. Also es sind eher so, ja, Dinosaurier oder Spinnen, Fledermäuse, Gespenster, die im Dunkeln leuchten, aber so generische Gespenster und keine, die man jetzt aus dem Trickfilm oder so kennt.
Ja, dem würde ich widersprechen. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch Ernie und Bert Sticker.
Okay, aber wenn du jetzt mal sagen würdest, also du müsstest jetzt eine Statistik über dein Sticker-Album machen und müsstest jetzt mal auflisten, wie viele davon kennst du aus dem Fernsehen und wie viele davon nicht. Was würdest du sagen, wie ist da das Verhältnis?
Sich mal durchblättern hier. Also gut, vielleicht 30%. Wenn man zum Beispiel noch die Fußballsticker dazu zählt, anscheinend aus der Bravo Sport, wie hier draufsteht. Aber wie gesagt, also alles Mögliche noch dabei. Es waren auch ja, Tiersticker dabei, irgendwelche künstlerischen Sticker, Engelsfigürchen. Wo habe ich die bloß her? Mein Gott. Also die nächste Frage, wo kommen eigentlich die ganzen Sticker alle her? Ich meine, es gab ja Billigsticker, die gab es zum Teil bei Kaugummi oder solchen Dingen. Und einfach immer so ein Sticker mit dabei war, einfach damit Kinder dazu ermuntert wurden, sich diese Kaugummis zu holen. Nicht, weil sie das Kaugummi so toll fanden oder die Süßigkeit so toll fanden, sondern weil sie den Sticker haben wollten. Aber trotzdem war die ja relativ leicht und auch selbst zu beschaffen. Aber gerade die kunstvollen Sticker, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, wo die eigentlich alle herkamen.
Also ich sag mal, die Fußballsticker, das ist ja einfach. Da gab es ja schon in den 80ern die großen Sticker-Alben. Dann hast du dir am Kiosk so einen Booster gekauft oder wie das heißt.
Ja, gut.
Hast dann irgendwie so fünf, sechs davon drin. Aber die kleinen Sticker, das weiß ich auch nicht mehr. Also von der NKL, das von meinem Opa, das waren halt große Stickerbögen quasi, die du halt dir kaufen konntest. Und auch so Sticker, die man heutzutage typischerweise verwendet, zum Beispiel um Weihnachten, Sterne, Sternschnuppen, die kannst du ja auch ganz normal im Kaufhof, Karstadt und so, auch in so auf so Bögen kaufen.
Ich habe hier auch noch tatsächlich rumliegen, tatsächlich völlig unbenutzt, aus welchem Grund auch immer mal wieder. Ein Sticker, ja, ein Sticker-Heftchen namens Zoo-Stickers heißt es einfach. Wo auf verschiedenen Seiten tatsächlich alle möglichen Tiersticker drin sind. Also von einheimischen Tierarten, Eichhörnchen, Füchse, Eulen und so weiter. Und auch exotische Tiere wie Zebras, Tiger, Haie und so weiter.
Sind die denn auch entsprechend geformt? Oder ist das einfach ein Viereck, also quasi so ein viereckiges Aufkleberding, wo das Bild drauf gedruckt ist?
Die sind nicht viereckig, also die Figuren oder die Umrisse dieser Sticker zeichnen die Figuren schon nach, aber nicht eins zu eins. Also so gesehen, wahrscheinlich haben sie deswegen auch nicht so gut gefunden, weil mit dem weißen Rand sind sie natürlich nicht so wertvoll.
Ja, das stimmt, ja. Die wertvollen Sticker, wir haben ja vorhin schon über Textur und ähnliches gesprochen, die hatten ja auch teilweise so eine gewisse Prägung, sodass du die halt gut, ja, auch gut erfüllen konntest. Also wenn du einen Fisch zum Beispiel hattest, dann konntest du richtig die Schuppen auch spüren, wenn du mit den Fingerkuppen darüber gegangen bist.
Also solche habe ich nicht gehabt oder nicht mehr. Weil welche Sticker ich tatsächlich noch habe, die haben so spezielle kleine Ausformungen für die Augen von irgendwelchen Figürchen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie wieder finde. Und diese Augen sind kleine ja, Eisenkügelchen, die sich frei bewegen können tatsächlich. Das heißt, wenn man die Sticker bewegt, dann bewegen sich diese Äuglein mit.
Ach, wirklich?
Ja.
Wahnsinn. Da erinnere ich mich nur so ganz dunkel, so Goggly-Eyes-mäßig oder wie das heißt.
Ich weiß nicht, ob es einen speziellen Namen hat.
Ja, es gibt auch manchmal diese Internetphänomene, wo die Leute Goggly-Eyes kaufen, die sind quasi knopfgroße Plastikhüllen, also so durchsichtige Plastikknöpfe sozusagen, wo ein schwarzer, kleinerer Knopf drin ist. Und wenn du das irgendwo draufklebst, zwei nebeneinander, sieht das halt aus wie Augen. Und da gibt es so Internetphänomene, wie Leute, keine Ahnung, im Kühlschrank alles voller Goggly-Eyes kleben und dann machst du den Kühlschrank auf und dann guckt dich die Milch an und die Mayo und alles. Keine Ahnung, also wo wir früher Sticker gesammelt haben, kleben heute die Leute Goggly-Eyes sich in den Kühlschrank.
Also es ist nicht so, dass die Augen einfach folgen würden. Es ist eher so, dass sie sich eben bewegen, wenn man die Sticker bewegt.
Ja klar, die Kugel wird ja von der Erdanziehungskraft einfach nach unten gezogen.
Genau.
Ja.
Aber ja, ich meine, dafür, dass es eigentlich nur ein Aufkleber sein sollte, finde ich das schon ziemlich ausgefeilt.
Ja. Ja, ich frage mich auch, ob da irgendwo jemand sitzt und auf seinem Türschild, auf seinem Büroschild stehen hat, Senior Art Sticker Director oder so und sich den ganzen Tag nur Sticker ausdenkt.
Ganz bestimmt.
Ja, ist vielleicht auch ein Job, der irgendwie mit der Jahrtausendwende dann gestorben ist. Aber wir waren auch gerade eben bei Stickeralben und wir hatten ja kurz diese Fußballsticker erwähnt.
Genau.
Anders als die Blanko-Stickeralben hatten diese Fußball- oder Fußballer-Sticker oder Aufkleber, wenn man so möchte, hatten ja große Alben, wo man halt auch nach Mannschaften sortiert das Ganze einkleben konnte. Das ist ja kein 90er-Phänomen. Das ist ja diese Panini-Bilder, die ist ja schon in den 80ern und schon noch früher gab es. Die gibt es auch heute
Ja,
noch.
70er glaube ich schon. Damals auch
Ja, und
zur WM in Deutschland 74. Meine ich, da war ich schon recht populär.
das wird immer wieder kommen. Solange es Fußball gibt, wird es sie geben. Und wenn irgendwann nicht mehr Fußball der Hit ist, sondern Curling, dann werden alle Curling-Aufkleber sammeln. Das ist ganz normal. Aber ich wollte davon mal eine kleine Anekdote noch erzählen, die mir gerade jetzt einfällt. Und zwar gab es da so ein Sticker-Album von Tom und Jerry. Was halt in den vorderen drei Vierteln hast du dann, was weiß ich, Jerry zersägt Tom, Jerry zerschneidet Tom, was auch immer. Und im hinteren Viertel gab es einen Knigge-Bereich. Also da gab es tatsächlich einen Bereich, wo du anhand von Stickern lernen konntest, wie du dich am Esstisch verhältst. Ja, da hattest du in dem Heft, hattest du die textuelle Beschreibung. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn du Messer und Gabel aufeinander legst und zwar so auf etwa 4 bis 5 Uhr, dann heißt das, du bist fertig. Wenn du die kreuzt, dann heißt das, du möchtest noch was essen. Also wenn das, ich meine, du weißt es ja selber auch. Und das wusste ich als Kind nicht. Ich habe das da halt nur gelesen und dann hast du die Sticker bekommen und da war dann der Teller abgebildet mit diesem Besteck, so wie das da halt dann zu liegen hat. Ja, und dann habe ich das halt mit sehr großer Begeisterung eingeklebt und ich habe es mir gemerkt. Und ich weiß auch noch bis heute, als ich das eines der ersten Male wirklich auch mit fremden Leuten essen war und dann halt mich Tom und Jerry mäßig gut verhalten habe, wurde ich dann auch gefragt, wie ich denn in meinem Alter das alles schon wissen könnte und so. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, was sagst du jetzt? So, man kann ja schlecht sagen, ja gut, das habe ich alles von Tom und Jerry gelernt. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich mich da rausgewieselt habe, aber in der Schule hat man das ja überhaupt nicht erst gelernt. Oder kannst du dich daran erinnern, Knigge in der Schule gelernt zu
In
haben?
der Schule wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist eher was man zu Hause lernen sollte. Inzwischen geht ja der Trend auch Richtung Ganztagsschulen, dass man sagt, dass Eltern vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, wenn beide berufstätig sind. Aber früher war es ja gang und gäbe, dass man gesagt hat, okay, die Mutter bleibt zu Hause und dann wird halt in der Familie oder auch abends dann beim Essen irgendwie gelernt, wie die Kinder nun mal zu essen haben, wie das jetzt gesellschaftsfähig ist.
Ja, da muss ich ja sagen, da hattest du es dann ja anscheinend ein bisschen schlimmer als ich, weil du musstest es ja von deinen Eltern lernen. Ich habe es einfach von Tom und Jerry gelernt.
Ja, ein unglaublich schweres Schicksal.
Ja, armer Junge.
Ja, eine Sache noch, ich habe tatsächlich noch als separates, sozusagen vorgefertigtes Sticker-Album, also bislang hatte ich ja nur darüber gesprochen, über deren Sticker-Album, wo ich alle möglichen Sticker gesammelt habe, aber es gab auch ein vorgefertigtes und zwar war das tatsächlich zu der TV-Serie damals. Also Sticker-Album hieß Die Tiere aus dem Talerwald, die Serie im TV hieß Als die Tiere den Wald verließen. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern.
Ja, ganz
Die Tiere, die
dunkel.
sich dann zusammentun und sich dann, weil tatsächlich der Mensch kommt und ihren Wald bedroht. Und die Tiere tun sich zusammen und verbünden sich, selbst über alle Artengrenzen hinweg, dass sogar Fuchs und Hase in Eintracht zusammenleben, einfach nur damit sie dort ja, wieder einen neuen Lebensraum finden können.
Ja, guck mal, weißt du, welches Thema sich da fortsetzt? Das Umweltschutz und der Mensch gegen die Natur-Thema, was schon in den 80ern Thema
Es
war.
war auch Anfang der 90er. Wir gucken das
Ja.
90, 94 irgendwie rum. Also vermutlich ist das da noch aus der Zeit fortgewirkt und wurde dann einfach dann umgesetzt, tatsächlich auch in, ja, in frühkindliche Bildung auf diese Art und Weise. Und da erinnere ich mich noch gut dran, weil da gab es eben diese Tiersticker und die konnte man dann in einer leeren Landschaft, also ein paar Bäume zu sehen, eine Wiese, ein Teich und tatsächlich auch eigentlich was dann. Querschnitt, das heißt, man konnte auch unter die Erde gucken, da gab es dann einzelne Höhlen und Bauten und dort konnte man die Tiere dann nach Gutdünken platzieren. Und das fand ich damals tatsächlich noch spannend. Also man könnte sogar, wenn man wollte, sich damit irgendwie Geschichten ausdenken, was die Tiere nun machen oder wo sie hingehören oder welchen Lebensraum sie gehören. Also es hat durchaus einmal natürlich Erkenntnisse gebracht, ne? Also wo leben diese Tiere, als auch, dass man damit spielen konnte. Also es
Ah
war schon gar
ja.
nicht so schlecht gemacht, ne? Und Sticker logischerweise.
Ja, und Sticker, das ist ja das Wichtigste.
Genau.
Aber ich habe mich ja auch in meiner Vorbereitung gefragt, wo sind denn die ganzen Sticker überhaupt hin? Und ich kenne ja jetzt auf jeden Fall die Antwort. Die Hälfte, eine Hälfte ist bei meinem Opa, die andere Hälfte liegt bei dir auf dem Dachboden.
Ja, siehst du mal. Wir können vielleicht die Überleitung nutzen. Wir hatten das Thema Fußballsticker. Es gab damals nicht nur Panini-Fußballsticker mit den Stickeralben, sondern es gab tatsächlich auch Fußballkarten. Also was es dort gab, waren sogenannte Ran-Panini-Fußballkarten. Genau, zu der Zeit wurde damals die Fußball-Bundesliga bei Sat.1 in der Sendung Ran übertragen, zumindest die Highlights. Und die hatten anscheinend sich dann mit Panini zusammengetan, um diese Fußballkarten zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob es die vorher auch schon gab, vermutlich. Und dort gab es eben ja, für jeden Verein und für jeden Spieler solche einzelnen Karten. Da konnte man dann sehen, wann die Leute geboren wurden. Es gab Fotos von diesen Spielern, wie viele Einsätze sie vorher hatten, wie viele Tore sie geschossen haben und noch ein kleiner Kommentar dazu. Zum Beispiel hier, ich greife hier meine Karte raus. Da habe ich dann hier den Matthias Lindner vom VfB Leipzig. Mein Gott, gibt es die Mannschaft überhaupt noch? Ich glaube nicht. Abwehrspieler, geboren 5.10.1965, Größe, Gewicht und so weiter. Hat vorher auch schon in den 3 Saisons zuvor bei Leipzig gespielt. Und hier steht als Kommentar, als Libero eine Bank, spielte 22 Mal für die DDR, damals allerdings als Mannendecker. Zweikampf- und Kopfballstark mit der nötigen Hemdsärmeligkeit in der Abwehrarbeit. Spezialist für Freistöße und weite Einwürfe.
Meine
Ja,
Güte.
und das war dann die Karte 228 von 264. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle diese 264 Karten hier aus der Serie habe. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal jemanden abgekauft oder, naja, sieht auch schon relativ ramponiert aus, die Karten.
Ich muss an der Stelle auch direkt mal mein erstes düsteres Geheimnis lüften. Ich bin absolut nicht fußballbegeistert. Ich habe es in den 90ern versucht. Ich weiß es noch genau, dass ich Werder Bremen Sachen hatte, auch ein Werder Bremen Schal und so, weil ich gedacht habe, Mensch, alle sind so Fußball verrückt. Das muss einfach auch mal bei dir klappen. Aber mein Vater hat sich nicht für Fußball interessiert. Das heißt, es gab niemanden, der das einem quasi so vorgelebt hat. Und mein Bruder auch nicht. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Meine Schwester schon gar nicht. Und das ging an mir dann halt auch vorbei. Und ich weiß noch, ich hatte nicht diese Sammelkarten, von denen du gerade redest, sondern auch diese Panini-Alben mit Fußballern. Habe ich auch mit großer Begeisterung gesammelt, aber ich kannte die alle nicht. Ich weiß nur, Ziege hat mir immer gefehlt, aber dafür hatte ich Bobic doppelt. Keine Ahnung, wer Ziege ist oder Bobic. Ich habe
Christian
kein.
Ziege und Freddy Bobic, ja.
Ich habe. Ja, Bobic, okay, ich habe keine Vorstellung. Als du gerade diese Karten da vorgelesen hast, so, das klang für mich wie Quartett. Wenn du als nächstes vorgelesen hättest, ja, Hubraum, was weiß ich, dann.
Die Assoziation hatte ich auch gerade tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir sie damals auch so benutzt hatten oder einfach nur gesammelt hatten oder aus Langeweile. Aber vielleicht war es auch so gedacht tatsächlich, dass man die benutzen konnte.
Also ich kann beim Thema Fußball nicht beitragen, ich lausche aber gebannt, wenn du da noch weitere Anekdoten oder. Wobei, wir können doch vielleicht kurz das Thema noch ein bisschen vertiefen. Man hat ja auch Fußballdinge gesammelt. Ich erinnere mich wirklich noch dran an die Grundschule, wo dann die Leute nicht nur mit einem Schal rumliefen, sondern mit einem Trikot, mit einer Decke, mit weiß der Teufel was. Warst du da auch von irgendwie betroffen?
Nicht so großartig, muss ich sagen. Obwohl mein Vater eigentlich doch Fußball begeistert ist und war, hat selbst auch Fußball gespielt damals in der Mannschaft, natürlich Kreisklasse oder sowas, im Dorf und so weiter. Aber dass ich jetzt sage, okay, erstmal habe ich mich nicht direkt mit einem Verein identifiziert, das was ja irgendwie dazugehört, dass man sagt, okay, man sammelt jetzt die Personalien von diesem einen Verein. Und ja, also für mich war das immer so eine Sache, gar nicht ganz nett, aber ich war jetzt nicht fußballverrückt in dem Sinne. Heute nicht. Also es ist heute eigentlich noch so geblieben. Ich verfolge schon die Bundesliga und Nationalspiele und so weiter, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich muss unbedingt jetzt zu dem Spiel von, weiß ich nicht, Borussia Dortmund gegen Manchester City ins Stadion.
Ja, also bei mir gab es eine kurze Zeit, in der das einmal aufkochte. Das war zu der Zeit, du weißt das vielleicht aufs Jahr genau, ich selber habe keine Vorstellung mehr, wo Werder Bremen und Borussia Dortmund sich ganz hoch im Kurs befunden haben. Und die müssen auch wohl gegeneinander gespielt haben zum Schluss oder so. Auf jeden Fall weiß ich noch, entweder war es so für Dortmund oder für Bremen, es gab einfach keine andere Fraktion. Wie das nun mal so oft ist, auch in der Jugend oder in der Kindheit, es gibt einfach nur Schwarz oder Weiß, dazwischen gibt es absolut nichts. Und ich habe mich dann schließlich der Werder Bremen-Fraktion angeschlossen, hatte einen Werder Bremen-Schal. Meine Eltern wollten mich dabei unterstützen, haben mir dann auch eine Werder Bremen-Wolldecke oder, naja, Wolldecke ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon so eine Decke, die ich in meinem Kinderzimmer auf dem Bett hatte, haben sie mir geschenkt. Und ich habe auch sonstige Fanartikel davon gesammelt. Nur, ich habe nicht ein einziges Werder Bremen Fußballspiel gesehen in der Zeit. Nicht eins. Ich habe allen erzählt, ich bin der allergrößte Werder Bremen-Fan. Ich habe es auch selber geglaubt. Ich habe zu Hause diese Werder Bremen-Decke, habe ich mir angeguckt, als sie da in meinem Kinderzimmer auf dem Bett lag und habe mir gedacht, boah, bist du ein Bremen-Fan. Unglaublich, was du für ein Bremen-Fan bist. Also habe ich jetzt vielleicht nicht wortwörtlich so gedacht, aber auf jeden Fall, ich war davon überzeugt. Und ich habe nicht ein Spiel davon gesehen. Dann haben die irgendwie gespielt, gewonnen oder verloren, hat mich gar nicht interessiert. Hauptsache, ich hatte da meine Werder Bremen-Decke und den Schal, der mich so schön warm gehalten hat und so.
Ja, es klingt aber schon so, dass du die Sachen gesammelt hast, wie vielleicht auch bei den anderen oder bei vielen dieser Phänomene ist, über die wir heute reden, weil es eigentlich alle gemacht haben oder weil es die Gruppe gemacht hat und man vielleicht irgendwie dazugehören wollte.
Ja, genau, das ist Zugehörigkeit und auch Statussymbol. Also wie ich eben
Ja.
sagte, es gab nur Schwarz oder Weiß. Du, also aus Sicht eines Bremen-Fans gab es damals nur eins, was schlimmer ist als ein Dortmund-Fan. Nämlich jemand, der sich gar nicht dafür interessiert hat.
Ich hätte nicht gedacht, Bayern-Fan, aber gut.
Ja, weiß der Teufel, aber worauf ich halt hinaus will, ist, entweder du warst halt irgendwo mit drin und dann warst du quasi in dem Koordinatensystem irgendwo verankert und warst so auf der Landkarte der ganzen beteiligten Akteure sozusagen, warst du sichtbar. Aber den Leuten zu sagen, nee, ich interessiere mich nicht für Fußball, das war damals, wie wenn du sagen würdest, ja, ach, übrigens, bei mir zu Hause, da fliegen die Dinge nach oben, wenn ich sie fallen lasse.
Aber gut, wir schweifen jetzt sehr stark vom Thema ab, glaube ich.
Ja, ich kann ein ganz kurzes Thema einstreuen, um mal wieder schön auf die 90er zurückzukommen.
Ja, gerne.
Schnuller.
Schnuller.
Schnuller. Kurz beschrieben, Schnuller kennt man ja, sind die Dinger, wo Babys dann nuckeln.
Ich glaube, da waren wir schon raus aus dem Alter, oder? In den
Da
90ern.
waren wir raus. Aus irgendeinem Grund hat man in den 90ern so Glas- oder Plastikschnuller gesammelt. Und zwar, also die hatten einen relativ großen kugelförmigen Zapfen. Also man hätte gar nicht dran saugen können, selbst wenn man es gewollt hätte. Es war auch nicht so ein richtiger Schnuller. Gab es in verschiedenen Größen, so ich sag mal würfelgroß, manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer. Und die sahen so ein bisschen oder erinnerten ein bisschen an Murmeln. Teilweise, also gerade wenn das so Glasschnuller waren.
Warte mal, hatten die nicht auch so geglitzert und wurden immer irgendwo festgemacht an irgendwelchen Heften oder
Ja.
Gegenständen?
Genau. Das ist das Einzige, wofür man die benutzt hat, weil das ist das Nutzloseste überhaupt, was ich mit den 90ern verbinde. Du kannst sie nicht in die Wohnung stellen, weil die kannst du nicht aufstellen. Die haben ja keinen Standfuß, keinen Sockel, nichts. Die kannst du auch nicht als Streugut irgendwo hinstreuen, weil dafür sind sie wiederum zu groß. Also selbst wenn du halt irgendwie einen Tisch oder sowas dekorierst, die kannst du nicht irgendwo, da kannst du nicht drauf schreiben, da kannst du nicht mitschreiben, da kannst du nichts mitmachen. Also das Einzige, was du mitmachen konntest, ist, du konntest sie dir an eine Federmappe hängen oder an Schulranzen oder an Geschenke oder ja, so wie wir beide das gemacht haben, oder zumindest wie ich das gemacht habe, gar nicht erst sammeln den ganzen Quatsch.
Ich wollte gerade sagen, also ich hatte diese Dinger nicht gehabt. Also wer
Ja.
hatte denn diese Schnuller gehabt, um mal so zu fragen?
Ich glaube, das sah einfach irgendwie gut aus und das hatte ja so was Babyhaftes. Also einerseits war das noch so eine Hommage an Puppen und Babys, aber andererseits war ja das 90er Girl von heute oder von damals war dann ja doch emanzipierter und hat deswegen nicht mehr direkt irgendwie diese Puppen gehabt, sondern einfach nur noch diese Schnuller.
Du meinst, es
Keine
sollte auch
Ahnung.
eine ironische Komponente haben?
Vielleicht. Also ich fand die immer total nutzlos. Also wir hatten ein paar zu Hause, nicht wirklich viele. Also meine Schwester hatte ein paar. Aber ich nehme an, bei meiner Schwester war es genauso wie bei mir und den Fußballkarten. Die hat die halt sich gekauft oder ertauscht und hat sich dann gesagt, so, was soll ich damit? Das ist ein Thema, das kann man irgendwie relativ kurz abhaken.
Zumindest wir können das ja.
Ja, genau,
Es
zum
mag
Glück.
genug Hörer da draußen geben, die das anders sehen und vielleicht auch eine Glasschnuller-Sammlung liebgewonnen haben. Aber uns ging das irgendwie anders.
Das Thema Schnuller und auch Mädchen in den 90ern ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Sammeltrend, der in den 90ern nochmal aufkam. Die Zaubertrolle. Und da würde ich vorschlagen, spiele ich an dieser Stelle auf magische Art und Weise einmal etwas ein.
Zaubertrolle, wunderbar, hier und da, Zaubertroll mit langem Haar und Wünschjuwelen, ja. Zaubertrolle, reib den Stein, Wünsche können Wahrheit sein. Zaubertrolle, mein und dein, wir werden Freunde sein. Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro, nur echt mit dem Wunsch.
Meine Güte.
Also die hyperaktive Zaubertrollmusik. In der Werbung sieht man die Zaubertrolle selber. Das sind so kleine Plastik- bzw. Gummiwichtel mit so einem Knautschgesicht und so einem funkelnden Stein als Bauchnabel. Das ist dann das Zauberhafte. Du kannst halt quasi diesen Troll kannst du reiben oder so an diesem Stein und dann hast du einen Wunsch frei oder so. Das Auffälligste an den Trollen und so das Differenzierungsmerkmal untereinander sind halt diese sehr auffälligen, langen, hochstehenden Haare, die wirklich in knallbunten Farben waren. Die Trolldolls heißen sie im Englischen, die sind natürlich viel älter als die 90er. Die gab es in den 80ern schon. Die kommen aus dem Jahr 1959 und dann kamen die immer mal wieder in so Wellen. Und auch in den 90ern kam halt so diese hyperaktive Werbung, die wir eben gehört haben, einmal kurz auf. Und dann hat man die kurz gesammelt und dann war es das auch wieder. Also, ja, das war halt irgendwie so eine Phase, die man halt irgendwie hinnehmen muss, sage ich mal.
Hinnehmen muss, das ist das richtige Stichwort, ja. Also ich meine, die Musik Halle des Bergkönigs, das passt ja schon unfreiwillig wieder, oder? Dass man sich irgendwo in die Höhle des Löwen hineinwagt, wo einer diese riesen Trolle dort erwarten. Ja. Und Mengen davon, weil ich muss sagen, vor allem wecken sie für mich eine Assoziation. Und zwar die nach Hässlichkeit.
Ja, wobei angeblich, wenn man diesen Wikipedia-Artikel aufmerksam liest, waren diese Zaubertrolle ja der Beweis, dass Mädchen auch unperfektes Spielzeug, also nicht so perfekte Barbies und so, sondern halt auch was mit Ecken und Kanten akzeptieren. Aber da muss ich sagen, also wenn ich da an das Kinderzimmer meiner Schwester zurückdenke, meine Schwester hat völlig unterschiedslos, ob das jetzt perfekt war, unperfekt, die hat alles irgendwie da. Ne, was halt ankam, wurde halt mitgespielt. Und die Trolle wurden auch nicht deshalb gemocht, weil die irgendwie so unperfekt waren, sondern einfach, die waren so ähnlich wie diese My Little Ponies, die es ja in den 80ern schon gab, diese Gummipferde, ja. Auch mit Haaren. Und das Schöne, was Mädchen da halt gemacht haben, war, den Ponys die Mähne zu kämmen. Und mit der gleichen Bürste, mit denen du die Ponys gekämmt hast, konntest du halt auch diese Trolle kämmen. Und dann konntest du halt irgendwie versuchen, da den Trollen einen Seitenscheitel zu machen oder einen Zopf zu binden. Und das hast du halt einfach ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann war der ganze Kram auch wieder vorbei, zum Glück.
Ja, zum Glück. Also ich habe meines Wissens danach damit auch nichts zu tun gehabt. Allerdings muss ich dazu noch anmerken, ich habe vor wenigen Jahren irgendwann einmal auch im häuslichen Kinderzimmer mal irgendwie nachgeschaut. Und da ist mir so eine dieser Figuren begegnet.
Ach ja.
Das Lustige war, ich wusste damals gar nicht mehr, dass es diese Trolle waren, dass es die gab. Also ich hatte sie komplett verdrängt. Ich habe sie nur gesehen und dachte mir, warum zur Hölle steht dort in dem Regal dieses hässliche Etwas? Warum habe ich das überhaupt? Ich habe es mir sicher nicht selber gekauft. Und wer sollte mir das geschenkt haben? Also woher kommt das? Und das Komische ist, es ist inzwischen auch nicht mehr da. Also entweder habe ich es selbst weggeschmissen damals schon, oder es ist anderweitig abhanden gekommen, aber.
Wobei, wenn man sich diese Werbung anguckt, hat man ja immer das Gefühl, dass wenn du diese Werbung einfach mit Horrormusik unterlegen würdest, hast du das Gefühl, hinter jeder Ecke lauert so ein blöder Zaubertroll und will dir deine Seele klauen. Ja. Vielleicht war das einfach so, das war einfach so ein Omen.
Aber so. Vielleicht hatte ich einfach den Wunsch frei und mein Wunsch war, ich möchte so Trolle nie wiedersehen.
Ja, super, echt. Da hattest du einen Wunsch frei. Ja, der Zaubertroll konnte dir einen Wunsch gewähren und du kamst rein, hast gesehen und hast gedacht, oh nee, ich will nie wieder so einen Troll sehen. Und zack, hat sich der Wunsch erfüllt.
Ja, ich bin halt ein bescheidener Mensch, siehst du.
Jetzt haben wir schon zwei Trends gehabt, die uns beide nicht so sehr tangiert haben, die wir nicht so sehr gesammelt haben. Ich habe noch was anderes, womit wir viele Berührungspunkte haben, was wir aber nicht gesammelt haben. Und zwar Magic. Magic the Gathering.
Ja.
Möchtest du es beschreiben oder soll ich es beschreiben?
Ja gut, ich kann vielleicht die groben Züge beschreiben, sobald ich es noch zusammenkriege. Also erst einmal sind es auch Sammelkarten tatsächlich, aber im Gegensatz zu diesen Fußballkarten, mit denen man ja eher eine Art Quartett spielen kann, sind diese Karten schon darauf ausgelegt, dass man damit eine Art rundenbasiertes Strategiespiel, wenn man jetzt das als PC-Spiel sehen würde, spielt. Also es gibt verschiedene Fraktionen, die mit verschiedenen Farben gekennzeichnet waren, wie was eher sozusagen eine Waldfraktion, grün, wie die Bergfraktion, rot, was Maritimes, eher blau und so weiter, die dann so nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip verschiedene Stärken und Schwächen und auch verschiedene Strategien verfolgt hatten. Und der Clou war nun, dass man aber nicht das ganze System, alle Karten von Beginn an hatte, sondern man hatte ein Basisset, meinte ich, oder eine Basispackung und hat dann aber sich sogenannte Booster-Packs, also Erweiterungspacks mit Zufallskarten kaufen müssen. Und da waren natürlich dann auch bessere Monster zum Beispiel, die man halt benutzt hatte. Genau, ich habe gar nicht erzählt, was man eigentlich genau gemacht hat. Also man hatte, glaube ich, Kreaturen vor allem, die man dort losgeschickt hat, die man verzaubern konnte mit verschiedenen anderen Karten, hatte Ressourcenkarten, die man brauchte, um bestimmte, oder um die Kreation zu unterstützen, oder bestimmte Zauber zu wirken, meine ich. Und ja, in diesen Booster-Packs hatte man die Chance, eben bessere Karten zu bekommen und dann eben auch sich seine eigene Kartenzusammenstellung, sondern das Deck aufzubauen und dann auch Vorteile zu haben gegenüber anderen Spielern. Und die vielleicht auch mit zu überraschen, wenn die gar nicht wussten, welche Karten man da hatte.
Genau, und diese ganze, dieses ganze Booster-System war natürlich genauso aufgebaut wie das jedes andere System von Panini-Sammelkarten, genau. Bis hin zu Gogos, wo ich oder Caps, wo ich später auch nochmal kurz drauf eingehen möchte. Du hast quasi eine künstliche Verknappung. Du hast ganz viele Christian Tigris, sage ich mal, um mal in dieser Fußballsprache zu bleiben. Oder war das der Bobic, den ich so oft hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, du hast halt viele Karten, die du in jedem Booster hast. Bei Magic sind das üblicherweise die Landschaftskarten. Und du hast wenige mächtige Karten. Sodass du natürlich immer wieder versucht bist, zum Kiosk zu gehen und dir wieder für relativ wenig Geld noch so ein Booster-Pack zu holen.
Genau, das war auch meistens schön taschengeldkompatibel. Ne? So ein einzelnes Booster-Pack hat nicht viel gekostet. Das konnte man sich dann eben auch mal gönnen. Und hat gar nicht gemerkt, wie viel Geld man eigentlich im Laufe der Jahre dort gelassen hat. Also das gleiche mit normalen Sticker-Panini-Alben.
Genau. Und Magic war nicht nur taschengeldkompatibel, sondern auch pausenkompatibel. Es wurde nämlich quasi bei der Erfinder von Magic oder die Erfinder haben extra Studenten und Schüler im Hinterkopf gehabt, als sie Magic designt haben. Die haben gesagt, wir wollen ein System mit fantastischen Elementen, also in einem Fantasy-Umfeld, was sich schnell spielen lässt. Und entsprechend, ab den 90ern, schoss das wie Pilze aus dem Boden. In jeder Pause haben sich die Magic-Süchtigen dahingesetzt. Das war immer, ich glaube, es ist immer einer gegen einen, also quasi zwei Leute gegeneinander. Und haben dann ihre Magic-Decks da ausgelegt. Man brauchte auch nicht besonders viel Platz. Also ein normaler kleiner Tisch hat gereicht. Teilweise hat man es auch draußen auf so einer Mauer gespielt. Mein erstes Magic habe ich gesehen in der vierten Klasse. Also noch in der Grundschule tatsächlich.
In der Grundschule?
Ja, genau.
Ich wusste gar nicht mehr. Also die erste bewusste Erinnerung, die ich jetzt dann habe, war schon damals im Gymnasium.
Ja.
Da weiß ich noch, da gab es bei uns einen in der Klasse, meine ich, der das ziemlich oft gespielt hatte.
Mehrere.
Ach stimmt, mehrere eigentlich sogar, hast recht. Aber stimmt, das taucht auch schon vorher auf, du hast recht.
Also ich habe es halt so in Erinnerung, in der Grundschule habe ich es das erste Mal gesehen. Dann kam ja die Orientierungsstufe, du hast das vorhin schon gesagt, wo man zwei Jahre lang noch auf eine separate Schule geht. Da war das bei uns gar nicht so das Thema. Oder wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Und dann im Gymnasium schlug es voll durch. Anders als in der Grundschule hatten wir im Gymnasium auch so einen Cafeteria-Bereich, also wo wirklich extra Tische und Stühle für die Schüler zur Verfügung standen. Und da wurde immer Magic gespielt.
Ja, das ist doch genau das Bild, was ich gerade im Hinterkopf hatte. Das hat sich irgendwie eingebrannt.
Also ich kann mich kaum noch an die Schule und an den Grundriss erinnern, ich erinnere mich aber noch genau an diese Cafeteria. Und wir haben das nicht gemacht. Wir haben es nie gespielt. Wir haben stattdessen, weißt du es noch?
Skat haben wir gespielt.
Wir haben Skat gespielt, genau. Relativ erfolglos teilweise. Also wir haben uns gebessert. Am Anfang konnten wir es gar nicht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie kommt man dazu, Skat zu spielen? Weißt du es noch?
Ich weiß es nicht. Also erst einmal ist es ja eigentlich eher was man so mit Altherrenrunden klassischerweise verbindet.
Genau.
Dass sich dann irgendwo in so einem kleinen Dörfern dann abends zum Bier am Stammtisch versammeln, um dann ihre Runde Skat zu kloppen. Und das Zweite ist es ja nicht wirklich einstiegsfreundlich. Die Regeln sind ja wirklich schwer und ich meine, wir hatten uns das selber beigebracht damals.
Ja, komplett. Wir hatten keinen dabei, der das wirklich irgendwie gut konnte.
Richtig.
Und wir waren ja damals so 13, 14 so in dem Dreh. Und geh heute mal zum 13-, 14-Jährigen und sag, boah, ich habe aber voll das gute Spiel, lass mal Canasta spielen oder Poker, Skat. Wobei Poker würden sie noch machen, weil das hat ja so diesen Casino-Royal-Flair, sag ich mal. Aber ja,
außerdem Online-Poker, komm, das ist doch was für die heutige Generation.
Ja, genau, aber sag dem mal, ey, lass mal eine Runde Bridge spielen, da werden die ja nicht irgendwie vor Freude sich überschlagen. Also ganz merkwürdig, wir waren schon damals irgendwie wunderlich.
Ja, wobei ich aber heute auch einige Leute kenne, die jetzt auch Skat spielen.
Ja, heute ist das auch wieder was anderes.
Aber es stimmt, das ist damals schon recht ungewöhnlich. Ja. Aber dass du sagst, dass wir es nie gespielt hatten, das kann ich so nicht sagen. Also ich hatte jetzt nicht meine eigenen Karten gesammelt, aber teilweise haben ein paar Leute versucht, einen anzufixen und dann auch gesagt, hier, komm, hast du Lust, eine Runde mitzuspielen? Und hat einem irgend so ein Deck gegeben, was natürlich irgendwie das schlechteste Deck überhaupt war. Und man selbst hat keine Ahnung, hat gnadenlos verloren. Nicht mehr gewinnen lassen haben sie einen. Aber man hat das auch mal spielen können, ja.
Ich habe das einmal, habe ich es versucht zu spielen und ich habe es nicht begriffen. Das ist aber, also ich bin ja sonst nicht besonders langsam vom Begriff, aber bei dem Spiel, da musste man die Landschaften, die halt diese Rohstoffe für diese Monster produziert haben, musste man um 90 Grad drehen, um zu signalisieren, dass da jetzt irgendwie ein Rohstoff drauf ist oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und das hieß tappen. Und man musste die halt tappen, diese Karten. Ich hab es nicht gerafft. Da haben die Leute gesagt, tapp doch mal irgendwie deine, was weiß ich denn was. Und dann wusste ich auch nicht, was die da wollten. Und dann, keine Ahnung, bin ich halt zu den aus meiner Sicht coolen Jungs gegangen und hab Skat gespielt.
Ja, das kannst du bestimmt. Dieses
Ja.
tappender Begriff sagt mir jetzt auch nichts mehr. Aber ja, das mit dem Drehen, doch, das wusste ich noch, ja.
Also, es war auf jeden Fall eine abenteuerliche Sache. Und ich weiß auch noch, das haben Leute auch mit zunehmendem Alter, haben sie es auch immer ernster genommen. Dann wurden teilweise für die Magic-Karten dann wirklich kleine Schutzhüllen gekauft, dass jede einzelne Magic-Karte gut geschützt war. Dann sind teilweise auch Leute auch aus unserer Klasse oder aus unserem Bekanntenkreis auch auf Turniere gefahren. Da gab es dann auch, gab es auch mehrere Turniertypen. Der eine war, du kommst dahin mit deinem vorgefertigten Deck und musst mit deinem guten, also Deck hatte der Jan ja eben schon beschrieben, waren halt eine Sammlung man ist nicht mit dem riesen Kartenstapel hingegangen, sondern man musste, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Karten oder so davon nehmen. Da musste man natürlich ausgewogen zusammensortieren und das war dann halt das Deck. Und damit ist man auf ein Turnier gefahren. Oder die andere Variante ist, du wusstest nicht, was kommt. Du hast einfach quasi die Booster-Packs bekommen. Jeder hat gleich viele Booster-Packs bekommen. Da musstest du halt damit spielen, was halt irgendwie da, was das Schicksal dir dazugeschanzt hat. Und ich weiß das auch nur deswegen so genau, weil nämlich einer von denen aus unserer Klasse, der es gespielt hat, der war mit mir auch in einem Verein, der war mit mir bei den Pfadfindern. Und da weiß ich auch noch eine Anekdote: Da kam ich ins Pfadfindervereinsheim und da hing dann ein Zettel dran: Paul, bring mir meine schwarze Lotus wieder, sonst bringe ich dich um. Und da hatte also dieser besagte Paul, unserem Mitschüler, diesen schwarzen Lotus geklaut. Und der Mitschüler war fuchsteufelswild. Und jetzt habe ich im Vorfeld zu diesem Podcast mal recherchiert, was diese schwarze Lotus, was der Black Lotus heißt er halt im Englischen, so kann.
Ja.
Und habe auch rausgefunden, was er kann und auch vor allen Dingen, wie viel du dafür zahlst. Und jetzt rate doch mal, was man für einen schwarzen Lotus aus den 90ern heute bei eBay zahlt.
Gute Frage. Gut, was aus den 90ern ist, kann ich mir vorstellen, dass es noch eher zu den ersten Editionen gehört hat, die es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Das heißt, es hat bestimmt einen gewissen Sammlerwert. Aber keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal sagen, 50 Euro.
$3.000.
3000 Dollar.
$3.000.
Mein lieber Mann. Okay, gut, darauf kann man schon mal die Todesstrafe setzen, oder?
Ja, also das ist wirklich eine große Menge und das kommt daher, dass in der frühen Zeit von Magic einfach die Karten sehr unausgewogen waren. Und dann hattest du halt zum Beispiel diesen schwarzen Lotus. Also ich will jetzt nicht im Detail erklären, was der gemacht hat, aber der effektiv bringt dir einen Vorteil von 3 Runden. Also wenn das Spiel startet und du hast den schwarzen Lotus, dann bist du dem anderen 3 Runden voraus. Das heißt, während der andere noch aufbauen muss, kannst du schon die ersten Monster bauen. Und das ist ein absoluter Vorteil. Gerade wenn man halt bedenkt, dass dieses Spiel also sehr kurze Spielzyklen hat. Das heißt, innerhalb von einer Viertelstunde kann halt so eine Runde schon entschieden sein. Und du fängst das Spiel an und bist schon 3 Runden weiter als der andere. Da hast du praktisch gewonnen.
Während Villa-Bajo noch abspült.
Habe ich eben auch gedacht.
Wie ging das?
Ja, nee,
Das war auch 90er, oder?
während man in Villarriba noch putzt, wird im Villabajo schon gefeiert oder
Ja,
so.
irgendwie so.
Lustig, dass ich da eben auch dran gedacht habe.
Ja, gut.
Das ist halt so die große Sache, die ich mit Magic verbinde. Und das bringt mich auch zu einer anderen Sache, die im Zusammenhang mit Sammeln mir immer wieder über den Weg gelaufen ist. Nämlich nicht nur die Sache, dass du ein Statussymbol hast, sondern dass die Dinge, die du sammelst, auch potenziell einen großen Wert haben können. Also, das ist so ein bisschen wie Lotto. Du kaufst für relativ wenig Geld einen Booster und hast auf einmal den ganz großen Gewinn. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch mal galant überleiten zu den Überraschungseierfiguren. Überraschungseier waren ja in den, gab es ja schon in den 80ern, sogar in den 70ern. Jeder kennt sie, Schokoeier, also zwei Schokoladenhälften, da drin eine kleine gelbe Kapsel und in der meistens irgendwas zum Zusammenbauen, was keinen interessiert hat. Manchmal aber auch in jedem siebten Ei, hat jedenfalls die Werbung behauptet, eine Figur. So. Und das ist immer eine Figur zu manchmal zu zeitgenössischen Sachen, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder die Simpsons oder so, war jedenfalls dann im neuen Jahrtausend. Oder auch die Schlümpfe, Happy Hippo und so weiter.
Disney war nicht mal populär.
Bitte?
Irgendwas von Disney, meine ich.
Ja, das ist war öfters mal so. Dann haben quasi die großen Kino- oder die Filmproduktionsfirmen haben dann quasi das Überraschungsei auch als Werbung genutzt. Und das war dann halt so eine Win-Win-Situation. Das Überraschungsei hat sich besser verkauft, weil irgendwie der Film so berühmt war. Der Film wurde besser beworben, weil überall auf den Überraschungseiern quasi, weil da in jedem siebten Ei die Werbung war sozusagen.
Klar, die Kinder wollten natürlich dann auch beides haben, ne? Film und Figuren.
Auf jeden Fall gab es in den 90ern auf einmal so eine Phase, wo es zu diesen Überraschungseiern diese Kataloge gab, die gibt es auch heute noch, Ü-Ei-A hießen die, glaube ich, weiß es nicht.
Ja, genau.
Wo diese Überraschungseifiguren gelistet waren. Und nun könnte man sagen, ja, was soll denn da gelistet sein? Das ist ja alles irgendwie gleich. Nee, eben nicht. Der Witz ist, dass manche Figuren falsch bemalt sind. Und das hat diesen Figuren einen, ja, ungeheuerlichen Wert teilweise zugeschrieben, weil dann halt die Sammler diesen besonderen Schlumpf oder diesen besonderen Saruman aus Herr der Ringe gerne bei sich im Regal haben wollten. So, und da habe ich auch eine kleine Anekdote. Und zwar ist das so, wir hatten zu Hause, was ja nicht ungewöhnlich ist, Zimmerpflanzen. Und diese Zimmerpflanzen waren halt so mit Seramis bedeckt. Seramis ist halt so ein, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das sind so rote, ja, Kügelchen oder Fragmente. Wir hatten das halt zu Hause auch und in einem dieser Ständer steckte ein Schlumpf. Einfach so zur Ziele. Hat meine Mutter da oder irgendjemand hat das mal da reingesteckt und fertig. Und dieser Schlumpf hielt halt einen Fliegenpilz in der Hand. Und dann hatte ich dieses ÜEIA, also diesen Überraschungseikatalog. Und dann stand da drin, es gibt einen Schlumpf, der einen Fliegenpilz hält. Und dieser Schlumpf hat keine weiße Hose, sondern eine rote. Und da habe ich gedacht, so, das muss dieser Schlumpf sein, der bei uns da im Seramis steckte. Und siehe da, er hatte eine rote Hose. Aber der steckte ja in diesem roten Seramis. Und man wusste halt einfach nicht, war das jetzt irgendwie, war die Hose rot, weil sie, also die war so rötlich-weiß. Also wussten wir jetzt nicht, ist sie rötlich-weiß, weil sie mal weiß war und durch Seramis rot geworden ist? Oder weil sie mal rot war und durch Seramis verblasst ist? Und natürlich, also wir hatten da in Hanmünden auch so einen kleinen Händler, wo man das dann hingebracht hat. Und natürlich habe ich mir das auch gezeigt und er hat sich da schön an den Kopf getippt und hat gesagt, so, nee, das nehme ich nicht mal geschenkt, das Ding. Weil das halt auch ein bisschen abgeranzt war. Aber einfach dieser Gedanke, du liest dieses ÜEIA, liest du und du denkst dir einfach, oh nein, da stecken 300 Mark bei uns zu Hause im Blumenkasten. Unglaublich, natürlich direkt hingerannt und nachgeguckt und siehe da, der Schlumpf hat eine rote Hose.
Natürlich, das hat das Potenzial, Leute ziemlich schnell zu infizieren.
Auf jeden Fall.
Ist ja wie Goldgräberstimmung. Ja, und was die Überraschungseier angeht, muss ich auch sagen, ja, ich habe ja schon erwähnt, die gab es ja schon seit den 70ern. Ja. Aber ich meine, dass diese wirklich Hochzeit von der Sammlung dieser Eier und auch von der Schaustellung dieser Eier, ja, man muss ja bedenken, dass diese Eier oder die Figuren daraus tatsächlich im Wohnzimmer zum Teil in Regalen zur Schau gestellt worden.
Ja, auch in so kleinen
Vitrinen, die man sich extra
dafür gekauft hat.
Und das wirklich bei vielen Leuten. Dass das tatsächlich in den 90ern wirklich eine Hochzeit hatte, kann das sein? Dass es heute nicht mehr ganz so schlimm oder, oder stark ausgeprägt ist und davor auch nicht so stark war?
Also das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil wir ja keine Erinnerung groß an die 80er haben. Also es könnte jetzt sein, dass es in den 80ern achtmal so schlimm war und wir wissen es einfach nur nicht. Ich würde jetzt auch sagen, dass das vielleicht eher ein Ding der 90er war. Kann ich aber schlecht beurteilen.
Ich habe was dazu gelesen, dass, glaube ich, der Umsatz mit den Ferrero, mit den Ü-Eiern gemacht hat, Anfang der 90er, irgendwas zumindest in dem Zeitraum, glaube ich, sich verdreifacht hatte. Ich glaube, in manchen Foren stand auch irgendwo was, dass die Eier tatsächlich in den 90ern sehr stark aufkamen. Also vor allem auch als Sammelobjekt. Nicht so sehr das als übliches Kinderspielzeug, was es ja eigentlich war.
Sammeln ist ja eine kindliche Sache. Kinder sammeln immer. Ja. Du kannst einen Einjährigen nehmen, den setzt du draußen ins Gras und der fängt an, Schneckenhäuser und sowas zusammenzusammeln und schon zu kategorisieren. Der legt die Schneckenhäuser alle in die eine Ecke und die Steine alle, vielleicht ein Einjähriger nicht, aber auf jeden Fall kleine Kinder machen das schon. Und das ist das, was ich mir auch denke, dass in den 90ern die Sachen, die eigentlich für Kinder gedacht waren, wie halt zum Beispiel diese Überraschungseierfiguren, dass das auch von Erwachsenen viel gemacht wurde.
Ja, vielleicht war es diese Infektion, die ich vorhin erwähnte, dass dann eigentlich erst Die Kinder haben das ins Haus geholt, ne? Klar, die Kinder wollten das haben, haben vielleicht geschrien im Supermarkt, sie wollten unbedingt dieses Überraschungsei haben. Und dann ist vielleicht irgendwann früher oder später ein Erwachsener auf dieses ÜeierA-Buch gestoßen oder hat sich vielleicht unterhalten mit anderen Eltern und dann haben sie gemerkt, vielleicht kann man da was rausholen. Das ist
Ja.
vielleicht gar nicht so uninteressant. Und dann sind sie irgendwie da reingekommen. Das kann vielleicht sein, ja.
Wo wir gerade bei Dingen sind, die Erwachsene gesammelt haben, möchte ich kurz noch ja, zu so einer kleinen Geschichte kommen, die wir selber nicht mehr so ganz mitbekommen haben, aber da möchte ich dich fragen, erinnerst du dich noch an Rolf?
Rolf, den Post-Rolf,
Den Post-Rolf.
Postleitzahlen-Rolf.
Hören wir uns mal kurz diesen
Ja.
Einspieler an.
500 Jahre alt ist die Post. Und doch war sie noch nie so schnell und modern wie heute.
Hey, soll ich dir sagen, was modern ist? Das ist modern.
Und das ist schnell. Die neue Post.
Und das ist lustig.
Klasse. Also zur Erklärung, man sieht in dem Video eine große Hand. Also es ist tatsächlich eine Hand mit 5 Fingern. Diese Hand ist aber, hat kein Handgelenk, sondern da, wo das Handgelenk ist, sind Beine. In der Fingerkuppe, also es ist eine linke Hand, wenn ich mir meine eigene Hand gerade angucke, ist es eine linke Hand, genau. In der Fingerkuppe vom Zeigefinger ist ein Gesicht und Daumen dient dem quasi als der eine Arm und der Mittelfinger dient ihnen als andere Arm und die anderen beiden Finger, die benutzt er auch noch häufiger. Und Rolf wurde benutzt, um die, also vor allen Dingen die neuen Postleitzahlen einzuläuten. Und zwar war das so, nach der Wiedervereinigung gab es viele Postleitzahlen, die doppelt vergeben waren. Also war es dringend nötig, dass dieses Postleitzahlsystem einfach reformiert wurde. Und andere Länder mussten zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch neue Postleitzahlen einführen und haben damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht, nämlich dass das die Leute einfach überhaupt nicht angenommen haben. Also hat die Post einen wirklich großen ein Marketing-Tischfeuerwerk, sage ich mal, abgebrannt, um halt diese Geschichte zu bewerben. Und das Einzige, was denen eingefallen ist, und das weiß ich bis heute nicht, wie das sein kann, ist der Slogan 5 ist Trümpf. Wahnsinn!
Daran erinnere ich mich noch, ja.
Die
Fünf ist
alten
Trumpf.
Postleitzahlen waren vierstellig, die neuen waren fünfstellig, also 5 ist Trümpf. In meinem Kopf wird das die ganze 80er über vorbereitet und die ganze 80er über 10 Jahre lang sitzen Leute da und denken sich, was machen wir, was machen wir?
Stimmt,
Bis
das war
irgendwann
damals die
jemand
Bundespost.
aufspringt, genau, und irgendwann springt jemand auf und sagt, ich hab es, 5 ist Trümpf! Und alle klatschen. Auf jeden Fall wurde dann diese Figur des Rolf geschaffen und Rolf wurde gezeichnet von Uli Arndt. Das ist derjenige, der auch die Ottifanten von Otto Waalkes gezeichnet hat. Und die Post hat halt den Rolf massivst beworben. Dem bist du nicht entkommen. Der war überall. Der war im Fernsehen. Es gab 10 verschiedene Werbespots. Es gab Krawatten-Anstecknadeln. Du bist in die Post gegangen, da stand ein riesen Plüsch-Rolf rum. Und das hat zumindest in meinem, also bei mir hat das zumindest gewirkt, weil die älteste Erinnerung, die ich irgendwie mit einem Datum verknüpfen kann, ist halt Rolf. Also ich erinnere mich noch an Rolf. Und jetzt wollen wir uns, also will ich auch mal den Bogen schlagen zum Thema Sammeln. Rolf hat nämlich eine Briefmarkenbox beworben. Auch. Also es gab so eine Deutsche Post besondere Edition, dass du halt besondere Briefmarken sammeln kannst mit Rolf drauf. Und ich weiß noch, dass mein älterer Bruder angefangen hat, wegen Rolf Briefmarken zu sammeln. Und das war auch, also wegen Rolf haben in den 90ern hat er diese Leidenschaft, Briefmarken zu sammeln, auch nochmal so eine ganz kurze Spitze gehabt. Also das gibt es natürlich schon wesentlich länger, eigentlich seit es die Post gibt, dass man Briefmarken sammelt. Aber in den 90ern kam das halt nochmal so hoch. Und ich weiß auch noch, ich wollte das auch unbedingt haben. Also diese Briefmarkenbox, und als ich sie dann hatte und dann erstmals die Briefmarken einsortiert habe in mein Briefmarkenalbum, habe ich festgestellt, das ist ja eine stocklangweilige Geschichte. Es ist also
Hätte auch
Anfang der
mich fragen
90er.
können.
Hast du auch Briefmarken gesammelt?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Also ich war im hohen einstelligen Alter und da kann man sich schon interessantere Sachen vorstellen, als mit so einer Briefmarke so kleine, mit einer Pinzette so kleine Briefmarken einzusortieren. Also das ist ja auch eine Arbeit, die eine Feinmotorik und eine Geduld erfordert, die man als 10-Jähriger oder noch jünger einfach nicht mitbringt.
Ja, und dann am Ende spielt man nachher Skat, ne?
Ja, genau. Ja, das ist schon lustig. Und da auch als Anekdote, mein Bruder hat mir erzählt, dass die blaue Mauritius die wertvollste Briefmarke der Welt sei. Ist sie nicht, aber die ist auf jeden Fall eine der bekanntesten seltenen Briefmarken.
Kennst sogar
Und
ich,
ab
ja.
dem Moment war natürlich jede Briefmarke, die blau war und die ich gesehen habe, war die blaue Mauritius, ganz klar. Als Kind hat man ja keinen so besonders großen Horizont, also wenn man irgendwo eine blaue Briefmarke gesehen hat, hat man direkt gesehen, aha, Briefmarke ist blau, blaue Mauritius ist auch blau, sagt ja schon der Name, das muss die blaue Mauritius sein. Natürlich, klar ist die blaue Mauritius direkt, also ist natürlich direkt in meinem Briefalbum, genau wie der seltene Schlumpf bei mir im Serum steckt, ganz klar. Von den Briefmarken, wo wir gerade schon bei der Post sind, kann ich auch direkt ganz galant übergehen zum nächsten Thema. Auch ein Sammeltrend, oder eigentlich der Sammeltrend der 90er. Nicht, weil er so berühmt war, sondern weil er sich tatsächlich nur und allein auf die 90er beschränkt hat. Telefonkarten.
Telefonkarten, stimmt. Ich meine, da gab es wahrscheinlich in den 80ern gab es auch keine Telefonkarten, oder? Oder?
Fangen wir mal vorne an. Also, es ist genauso, wie du sagst. In den 80ern, 1983, wurde die erste Telefonkarte oder das erste Telefon mit Telefonkarte getestet. Und zwar vorher gab es halt nur öffentliche Telefone als Münzfernsprecher. Du hast Münze eingeworfen, konntest telefonieren. Und man wollte dann dazu übergehen, Telefonkarten zu benutzen. Das heißt, du hast eine Karte so groß wie eine Kreditkarte oder eine Sparkassenkarte. Die hast du in das Telefon eingeschoben und konntest dann da halt Guthaben abtelefonieren. Das gab es in 12 Mark und 50 Mark.
50 Mark. Ich glaube, die habe ich nie gesehen. So viel Geld damals. Gab es nicht auch 6 Mark? Ich glaube, das waren die, die ich benutzt hatte.
Also, ich erinnere mich nur an 12 Mark und 50 Mark und meine relativ halbherzigen Recherchen zum Thema haben auch keine andere Größenordnung hervorgebracht. Auf jeden Fall, nachdem halt in den 80ern die Telefonkarten erfolgreich getestet wurden, wurden sie in den 90ern, Anfang der 90er, also tatsächlich im Jahr 1990, flächendeckend offiziell eingeführt. So, und jetzt war eine Telefonkarte nicht einfach eine Karte, sondern da gab es Motive, also die Post, die damals ja noch auch für die Telefonie zuständig war. Die kannte dieses Sammelprinzip ja schon von den Briefmarken. Das haben sie halt einfach eins zu eins auf die Telefonkarten von vornherein übertragen, indem sie Motive drauf gedruckt haben. Und dann konntest du zu jedem Anlass, wie bei den Editionsbriefmarken, gab es auch Editionstelefonkarten. Und das gab es in verschiedenen Motiven und das gab es sogar als Visitenkarten. Also es war teilweise quasi in einem Geschäftspartner eine Telefonkarte zu geben, wo halt die eigene Firmenadresse und alles drauf stand. Also das konntest du dir von der Post oder später Telekom halt auch fertigen lassen. Konntest du quasi sagen, ja, ich bin der Philipp Flenker und das ist meine Visitenkarte.
Man
Und
konnte
da
die
konnte
fertigen lassen von der
die konnte
Post.
man, genau, ich meine, die haben ja halt einfach die Blankokarten genommen und dann für dich bedruckt. Und fertig.
Hätten wir uns das mal zum Geburtstag gewünscht, hätten wir gleich ein Stickeralbum kleben können.
Hätten wir direkt ins Stickeralbum kleben können. Oder hätten wir aufs Magic-Spielbrett aufbringen können
Ja, wir
als
hätten einen schwarzen Lotus aufdrucken lassen können.
Ja, stimmt, ja, das wäre es gewesen. Mit dem Einzug der Handys sind halt Telefone, also öffentliche Telefone, ganz stark zurückgegangen und entsprechend auch Telefonkarten, die brauchte man halt einfach nicht mehr. Dann war es ja sogar so, dass diese Telefone, die es überhaupt noch gibt, das sind teilweise ja gar keine mehr, wo du Telefonkarten benutzen kannst, sondern da kannst du sogar deine EC-Karte benutzen. Also wenn du tatsächlich irgendwo bist, von der Außenwelt abgeschnitten, dein Handy nicht dabei hast, dann hast du natürlich auch keine Telefonkarte im Jahr 2013 dabei, ganz klar. Deswegen willst du dann halt mit deiner Sparkassenkarte, kannst du dann da telefonieren. So, aber jetzt kommt etwas, was du vermutlich nicht gedacht hast. Telefonkarten gibt es heute noch.
Nein, ich würde gerade sagen, heute gibt es doch garantiert keine Telefonkarten mehr.
Doch, die gibt es noch. Und zwar sind das dann so Kombikarten, auch mit einem Feld, das du freirubbeln kannst. Und dann kannst du über diese Geräte, die keine Telefonkarten akzeptieren, kannst du dann mit deiner PIN, die du auf deiner Karte hast, die kannst du dann mit einer Kurzwahl, kannst du die dann vorne wegwählen und kannst dann telefonieren und da das Guthaben abtelefonieren.
Stimmt natürlich, ja, das sollte es noch geben. Das ist ja gerade praktisch für Ausländer zum Beispiel, die dann irgendwie wieder nach Hause telefonieren möchten oder so. Das hatte ich in den
Genau.
USA auch benutzt, meine ich, ja.
Und Fun Fact, wenn du noch alte Telefonkarten hast, die ungültig geworden sind, die hatten damals ein Ablaufdatum, nach einem Gerichtsurteil ist die Post verpflichtet, dass dieses Guthaben nicht verfällt. Aber sie zahlen sie natürlich nicht aus, sondern sie geben dir eine neue Telefonkarte. Das heißt, wenn du irgendwo noch eine 50-Mark-Telefonkarte in der Ecke findest, kannst du zur Post gehen oder zur Telekom, ich weiß es gar nicht. Wobei, die werden vermutlich dreimal laut lachen, weil das macht heute keiner mehr. Aber ja, Sie sind zumindest verpflichtet, dir Ersatz zu geben. Und das können sie auch machen, indem sie dir eine neue Karte mit einem äquivalenten Guthaben haben. Also wenn du fürs Alter vorsorgen möchtest, kannst du deine alten Telefonkarten zu deinen Stickeralben packen. Und dann hast du einfach im Renteneintrittsalter hast du dann ausgesorgt.
Ja, hätte ich das mal gemacht, ne? Aber ich glaube, da wäre ich gerne mit dabei. Wenn man da mal hingehen würde bei den alten ausgerechneten Telefonkarten, zum Telekom-Shop deines Vertrauens oder zur Postfiliale und dann wirklich beobachten, was die Händler sagen.
So, ich habe jetzt bei den beiden Themen relativ viel geredet. Möchtest du vielleicht ein Thema noch anschneiden?
Ja, durchaus. Und zwar, wir haben ja schon geredet über Sammelkarten und diese Methode, dass man nach und nach sich was vervollständigt, zum Beispiel Sammelalben. Das gab es auch unter anderem als Sammelordner. Und zwar sitze ich jetzt noch tatsächlich, habe ich gesehen. Habe ich damals angefangen, sowas zu sammeln. Und es nannte sich Faszination Tier und Natur. Da hat man eben anfangs so einen Ordner bekommen, der leer war, und dazu, ja, wie eine Art Karteikarten. Und dazu einzelne Tierarten. Das war auch gegliedert, so nach Säugetieren, Vögeln, Fischen und so weiter. Und jetzt gab es noch, ich glaube, Zusatzkategorien, sowas wie Naturschutz. Und die hat man dann in so einzelnen Paketen, auch so eine Art Boosterpacks, wenn man so will, nach und nach vervollständigen können. Ich glaube, da war der Unterschied, dass die nicht doppelt vorkamen, meine ich. Aber jedenfalls hat man erst mit sehr wenig angefangen, hat immer mehr gehabt.
Aber war das nicht auch so, im Gegensatz zu diesen Boosterkarten, dass du es auch per Post bekommen hast, also abonniert oder halt am Kiosk immer die aktuellste Ausgabe kaufen konntest?
Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das wurde auch von Quelle vertrieben damals. Ich glaube, dabei hat man es bestellt. Aber es kann sein, dass man es auch mal am Kiosk irgendwo kaufen konnte. Das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, ja, Man hat erst mit wenigen Karten angefangen. Und das Schöne war, dass die Karten wirklich auch gut gemacht waren. Also man hatte da schöne, sehr wirklich gut gemachte Bilder von diesen Tieren drauf. Dann eine Weltkarte mit einem Einzugsgebiet, in dem sie sich Lebensräume von den Tieren, welche Besonderheiten. Und das war halt, weil es auch peu à peu kam, auch mal interessant. Und man hatte dann immer wieder drauf gucken können und hat sich das durchaus auch durchgelesen. Weil damals gab es ja auch noch kein Internet, wenn wir mit den Themen hier mal hier sind. Man musste ja irgendwie sonst, weiß ich nicht, in die Bücherei gehen oder zu Hause in der Bibliothek, wenn man eine hatte, gucken, oder im Lexikon, wenn man was rausfinden wollte oder jemanden fragen, der was wusste. Wenn keinen da hatte, dann ging das nicht. Ne? Außer es kam vielleicht eine Sendung im Fernsehen, okay, das gab es natürlich auch. Aber wenn man wirklich gezielt irgendwo nachgucken wollte, dann war sowas halt ein super Nachschlagewerk damals. Und selbst wenn man heute sich das nochmal anguckt, war die Qualität echt nicht schlecht.
Ja, ich glaube, das Internet ist auch der Grund, weswegen das so stark abgenommen hat. Also klar gibt es das heute auch noch, aber nicht in dem großen Stil. Keiner will sich mehr irgendwie für ein Jahr oder so ein Abo ans Bein binden. Ich habe das nochmal gesehen, bei Sachen, die du übers Internet nicht transportieren kannst, gibt es das noch. Da, zum Beispiel bei so Modelleisenbahnen. Du kannst quasi das so kaufen, dass du mit der ersten Ausgabe einen Ordner bekommst und die erste Eisenbahn, und mit jeder Ausgabe kriegst du eine weitere kleine Modelleisenbahn und noch eine Seite für den Ordner. Aber für Dinge, die, also für reine Informationen, kriegst du sowas heute eigentlich nicht mehr. Und wozu auch? Also, das würde ich auch gar nicht, könnte ich mir gar nicht vorstellen, sowas zu haben.
Vielleicht eher dann, wenn man sagt, okay, man möchte es wirklich extrem hochwertig haben, dass man die Haptik und noch dazu hat, als und einfach den Wert, wenn man es sich ins Regal stellt.
Heute ist man ja wirklich viel interaktiver. Also, du hast es schon gesagt, früher war das so, du hast eine Information gesucht und du musstest wirklich, du musstest in die Bibliothek fahren, du musstest Leute fragen, du musstest, warst darauf angewiesen, dass dann vielleicht irgendwie demnächst mal was im Fernsehen dazu kommt oder sowas. Heute ist das so, wenn du irgendwie einen Nacktmull sehen willst, gehst auf Wikipedia, wenn du sehen willst, wie er sich bewegt, gehst auf YouTube, und dann hast du alles.
Ja.
Aber wo wir gerade schon Gegenüberstellung damals wie heute sind, da möchte ich nochmal zwei kleine Trends erwähnen, von denen ich glaube, dass du sie nicht ganz mitgemacht hast. Jedenfalls habe ich sie auch nur am Rande mitgemacht, und zwar in der Orientierungsstufenzeit, also in den 2 Jahren, wo wir beide, ich sag's mal wehleidig, wo wir getrennte Wege gegangen sind damals. Und zwar, das eine sind die Caps und das andere sind die Gogos. Sagt ihr das was?
Also Caps sagen mir was auf jeden Fall, Gogos sagen mir schon gar nichts mehr. Keine Ahnung, was das nochmal genau war. Aber Caps, ja, kannte ich, aber habe ich nicht mitgemacht. Nein, weil dafür habe ich zu wenig gelutscht sozusagen. Aber du kannst es ja erklären.
Genau, also Caps, weswegen der Jan jetzt überhaupt gerade gesagt hat, er hätte zu wenig gelutscht, die kamen von Chupa Chups, einer Lutschermarke, und das waren quasi Ich hätte jetzt beinahe gesagt 5-Mark-Stück große Scheiben, aber wer weiß heute noch, wie groß ein 5-Mark-Stück war. Also
2 Euro, ja, einigermaßen.
Ja, größer als ein 2-Euro-Stück. So wie so eine Tesa-Rolle, sag ich mal, vom Durchmesser her. Aber halt so nicht so dick wie eine Tesa-Rolle, sondern halt so wie eine Münze. Aus, weiß ich nicht, Pappe oder so. Und dann hattest du auf der einen Seite, hatte man das Logo von Chupa Chups und auf der anderen Seite war halt ein Motiv. Das waren dann, ich meine, wir waren halt auch ein bisschen älter, das waren nicht mehr diese kindlichen Motive wie in den Sticker-Alben, sondern das waren dann so kleine Monster oder irgendwie so Comic-Zeichen, sag ich mal. Und natürlich gab es halt auch die besonders guten Caps mit einem Wackelbild. Also Wackelbilder waren zu der Zeit, das war dann schon Mitte der 90er, waren die halt voll in. Und dann gab es noch eine etwas größere Scheibe aus irgendeinem Eisen, aus Metall jedenfalls. Und dann hast du mit allen, mit denen du gespielt hast, haben ihre Caps mit dem Logo nach oben auf den Boden gelegt. Also wirklich in so einem großen, in der großen Fläche. Und dann hat man diese Metallscheibe wie ein Irrer reingezimmert. Und alle Caps, die sich mit dem Motiv nach oben gedreht haben, die gehörten einem dann. Die hat man dann gewonnen. Das war natürlich ein sehr aufregendes Spiel, weil du wusstest, du kannst bei den ganzen Caps, da lagen teilweise 50 Caps oder so, konntest du nicht merken, welche deine waren und welche nicht. Und dann konntest halt, dann drehten sich die Dinger um und dann hast du gesehen, oh nein, jetzt hat der andere da meine Caps gewonnen oder so. Oder manchmal wusste man auch gar nicht mehr, wem welche gehörten. Aber war ja egal, es ging ja in diesem Spiel darum, diese Caps halt irgendwie unter sich aufzuteilen. Dann kann es wirklich sein, dass du morgens mit 2 Caps zur Schule gegangen bist und abends mit 30 nach Hause gegangen bist. Wirklich schlimm wurde es allerdings erst, wenn so eine Caps-Runde unterbrochen wurde, weil die Pause zu Ende war beispielsweise, und man dann alle Caps, die auf dem Boden lagen, wieder aussortieren musste. Wem welche jetzt gehörten, weil die waren ja nicht verspielt. Das war echt, da sind Freundschaften zerbrochen.
Ja, das klingt nach Tragödien.
Natürlich, da lag ein Wackelbild und dann hat der andere natürlich gesagt, ja, das ist meins. Und man selber hat gesagt, nee, das ist meins. Und ja, da war dann natürlich Krieg angesagt. Also das waren Caps. Gogos kamen kurz danach. Das waren kleine Figuren, so wie Gummibärchen von der Größe her. Aus Gummi waren die auch. Also, was heißt auch, Gummibärchen sind ja nicht aus Gummi. Aber die waren halt aus Gummi. Und da konntest du auch verschiedene Arten mit spielen. Und das, was bei uns am verbreitetsten war, man hat mit seinen Figuren für einen gewissen definierten Zeitraum in Richtung einer Wand geworfen. Es gab eine Abwurflinie und es gab eine Wand. Und dann hast du diese Gogos immer dahin geworfen. Und wer nach Ablauf einer bestimmten Zeit, oder vielleicht auch wenn keiner mehr Gogos übrig hatte, der Wand am nächsten gekommen war mit seinem Gogo, der hat alle gewonnen, die da lagen. Also du hast meinetwegen zu zweit um 5 Gogos gespielt, jeder 5. Wurde halt geworfen und wenn mein Gogo oder einer von meinen am nächsten von der Wand lag, gehörten mir alle 10 und dir gehörte keiner davon. War eine von diesen Variationen. So, und nachdem ich jetzt hier wortreich die Spiele erklärt habe, will ich jetzt den Bogen zurückschlagen zu Gegenüberstellung früher heute. Bei meinen Recherchen habe ich nämlich einen Artikel gefunden zum Thema, der neue schlimme Schulhoftrend Gogos. Irgendwie ist schon irgendwie, die Beschaffungskriminalität ist schon da, wenn die Kinder sich das gegenseitig klauen oder das ganze Taschengeld geht dafür drauf und die ersten Schulen verbieten das. Und das ist der nächste große Trend nach den Caps. Und dieser Moment. Der Artikel war aber aus dem Jahr 2008, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall war er vorne in den 2000, genau. Und es gab in den 2000, also um 2008, gab es auch wieder Caps, aber nicht von Chupa Chups, sondern Wrestling Caps. Wo halt die World Wrestling Foundation irgendwie Hulk Hogan nochmal aus dem Grab geholt hat und auf so Chips gedruckt hat und an den Schulen verteilt hat. Also das ist dann den Weg gegangen, wie damals auch die Chupa Chups Caps, und die ganzen Kinder haben halt da zu der Zeit dann mit den Wrestling Caps dann halt natürlich mit einem coolen Set am Ende geschrieben, haben die halt gespielt. Und danach kamen die Gogos wieder. Also direkt in der gleichen Reihenfolge wie bei uns in den 90ern kam halt im Jahr 2008, kamen diese beiden Trends direkt hintereinander weg. Und da muss ich sagen, das fand ich ja sehr interessant, als ich das gelesen habe.
Ja, vor allem Wrestling, ich meine, das klingt so sehr nach altbacken 80er.
Das habe ich mir auch gedacht, so, was finden Kinder heute an Wrestling? Also mein Vater hat in den 90ern Wrestling geguckt und ich habe das manchmal mitgeguckt, so. Aber das war in den 90ern schon alt. Also wenn du in den 90ern Wrestling geguckt hast, da wurde es aber schon irgendwie schief angeguckt.
Ja, ich meine, haben die Privatsender damit nicht irgendwie Sendezeit aufgefüllt?
Also auf jeden Fall hat mich das gewundert. Und da habe ich auch in so einem Forum im Internet gelesen, dass auch besorgte Mütter sich gefragt haben, wie kommen die Leute auf Wrestling? Wieso Wrestling? Von all den schönen Dingen da draußen. Warum Wrestling im Jahr 2008? Ich verstehe es nicht. Und da würde mich mal interessieren, ob im Jahr 2018 Wrestling auch wieder aus dem Grab geholt werden wird.
Also das ist dann so ähnlich mit so einem Zyklus wie bei den Maikäfern, dass es immer wieder auftaucht.
Ja, kann sein.
Ja, vielleicht.
Ja, also das ist echt, also das fand ich echt, vor allen Dingen halt auch mit den gleichen Wrestlern, also wirklich mit Hulk Hogan, der heute nicht mehr irgendwie in den Ring steigt, jedenfalls hoffe ich das für ihn, dass er es nicht tut oder glaube das nicht, der war ja damals schon alt. Und trotzdem haben sich die Kinder und Jugendlichen halt Caps mit Hulk Hogan gekauft.
Ich würde ja sagen, damals hatten wir ja nichts anderes, aber die Kinder haben auch heute alles.
Ja, aber also auch Caps und Gogos, der Trend war mir dann halt auch irgendwie zu blöd, also das war halt irgendwie eine nette Pausenspielerei und nicht mehr. Und natürlich hat man dafür sein Taschengeld ausgegeben, wie auch im Jahr 2008, aber man war ja auch nicht doof. Also man hat das vielleicht ein paar Mal enthusiastisch gemacht und irgendwann hat man festgestellt so, nee, das bringt es irgendwie nicht. Und Kinder sind ja auch keine kleinen Vollidioten, jedenfalls die meisten nicht. Und die begreifen dann halt auch, dass das nichts ist.
Ja, aber man wird auch langweilig normalerweise. Genau. Deswegen klar ist natürlich so, dass einzelne Sachen von jeder Generation wieder neu entdeckt werden, die in Feuer und Flamme sind, wenn die Älteren schon sagen, ach ja, das haben wir schon durch, das ist eigentlich gar nicht so toll gewesen. Ja, aber genau. Klar, wenn man zum ersten Mal was sieht, dann hat es immer eine besondere Faszination, die es ausstrahlt.
Ja. Und bei den Caps ging es ja nicht um die Motive. Ich erinnere mich auch kaum noch an die Motive. Ich weiß halt nur, die waren halt sehr abgedreht. Sondern genau, es ging ums Spiel. Und dieses Caps-Spiel, das ist ja auch viel älter. Also das gibt's ja mit verschiedenen Variationen mit, oder Caps ist da vielleicht das schlechtere Beispiel, aber dieses Go-Go-Spiel, das hat man mit den Murmeln, mit Glasmurmeln hat man das viel früher schon gespielt. Wer halt seine Murmel näher an der Wand oder an so einem Loch oder sowas hatte. Das ist genau das gleiche Spielprinzip.
Ja, ist ja auch ähnlich wie Buhl oder andere, also nicht Spiel, die es so gibt.
Genau.
Also ich denke, das ist schon ein altes Prinzip, klar. Irgendwie Variationen und dann wird das eben ausgeschlachtet von irgendwelchen Werbefuzzis, die dann sehen, okay, Kinder stehen da drauf und dann heften wir mal solche Spielgeräte an unsere Lutscher dran. Ja. Verkaufen sie sich geschnitten Brot. Eine Sache, die natürlich jetzt schon Richtung Spielzeug geht, aber was, finde ich, auch mit Sammeln ein bisschen zu tun hat, ist natürlich Lego. Ja, ich habe natürlich damals sehr, sehr viel Lego gespielt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ausführlich darauf eingehen sollten, was vielleicht einen Podcast wert ist. Eigentlich ist es definitiv ein Podcast wert. Oder generell ein Spielzeug-Podcast. Aber natürlich hat Lego auch eine Komponente, die das Sammeln angeht. Weil das Zeug ist einfach unverwüstlich. Und natürlich durch die Kompatibilität der einzelnen Steine zueinander gewinnt man natürlich immer was dabei, wenn man noch andere Sachen dazu kauft. Dann kann man immer mehr fantastische Sachen bauen. Und das ist, denke ich, etwas, was nicht unbedingt nur 90er ist. Ich denke, Lego wird auch heute noch gespielt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht heute auch noch gespielt wird wie früher. Aber auf jeden Fall natürlich damals bei uns, also bei meiner Kindheit und denke ich bei vielen anderen Leuten auch, in der Kindheit eine sehr große Rolle gespielt hat. In dem Zusammenhang, da kann man vielleicht nochmal, wie du es vorhin auch mal die Modelleisenbahn erwähnt, da gibt es auch noch ein Problem. Die waren ja auch ziemlich langlebig. Man könnte sagen, okay, beide Sachen, Lego und Modelleisenbahn, sind Dinge, die es auch heute noch gibt und die sich wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte oder noch länger halten werden. Einfach deswegen, weil sie eine gewisse Haptik bieten und weil man sofort sieht, was man hat und das auch so einreißen kann oder man kann rumlaufen. Es ist eben nicht nur virtuell, zum Beispiel Minecraft und solche Sachen. Aber für den Hersteller hat es ein Problem, weil solche Sachen natürlich weitervererbt werden können. Was nicht kaputt geht, klar, ich meine, unsere Kinder werden wahrscheinlich auch noch mit Lego spielen, vielleicht mit demselben Lego, was wir jetzt noch besitzen.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich, also gerade Lego-Steine, also wenn man jetzt von Lego-Technik und diesen ganzen System-Dingern absieht, ist Lego ja sehr generisch. Also ob die Steine, diese Vierer, Sechser und was weiß ich Blöcke, ob die jetzt, ob das jetzt meine sind aus den 90ern oder ob das jetzt irgendwie, ob ich die neu kaufe für Kinder, das ist dem Kind ja völlig egal, das stimmt.
Richtig.
Die altern ja nicht.
Genau, aber wenn man natürlich erstmal schon diese Sammelphase hatte und dann vielleicht über 10 Jahre oder so hinweg, oder ich weiß nicht, wie lange das ging damals, keine Ahnung, finde ich ein bisschen kürzer, die ganzen Steine oder was man so brauchte eigentlich für ein Kind, sage ich mal, angesammelt hat, warum soll man dann so viel noch mehr kaufen? Dann kauft man vielleicht ein bisschen was, bestimmte Themen oder was jetzt besonders interessant ist, einfach als Ergänzung dazu, aber den Grundstock braucht man eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ja, das ist etwas, was Firmen wie Lego oder ja, bei Märklin hat man es ja auch gesehen, die sind ja insolvent gegangen, doch durchaus zu schaffen macht.
Das lebt ja ewig. Also wie bei radioaktivem Abfall brauchst du ja irgendwann Castor-Behälter, wo du halt für die nächsten 100.000 Jahre Legosteine drin lagerst. Weil die sind ja unverwüstlich. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Gedanke. Der ist mir noch nie so richtig gekommen. Weil klar, das, was man ja alles sammelt, das muss ja auch alles irgendwo hin. Und ja, diese Gogo, also auch diese Caps, das passt total gut zu dem WWF-Caps-Thema, was wir eben hatten. Also vielleicht sind das auch einfach die gleichen Caps wie früher, die dann die Eltern ihren Kindern mitgegeben haben. Die Wrestling-Caps kommen dann vielleicht schon aus den 80ern. Und im Jahr 2008 wurden die dann quasi auf dem Schulhof wiedergefunden. Oder vielleicht gibt es in den Schulen auch so geheime Lager, wo dann die Leute in den 80ern ihre WWF-Caps versteckt haben.
Irgendwo im Garten vergraben und dann gab es mal, weiß nicht, Schulgarten, Stunden, ja. Und dann wurden sie wieder ausgegraben nach 10 Jahren. Ja, vielleicht.
Ja.
Wir können spekulieren.
Ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste. Das eine ist ein großes Thema. Ich würde das andere deswegen gerne vielleicht vorher anreißen. Und zwar so Figürchen, Porzellanfigürchen. Da bewege ich mich aber auf relativ dünnem Eis argumentativ, weil ich halt nicht weiß, ob das eine Sache war, die, also meine Eltern haben die gesammelt, ich beschreibe es gleich auch noch näher, also meine Mutter vor allen Dingen. Ich weiß aber nicht, ob für mich das so ein Ding der 90er ist, weil das alle in den 90ern gesammelt haben, oder ob das für mich ein Ding der 90er ist, weil ich natürlich im Haushalt meiner Mutter aufgewachsen bin und sie das halt gesammelt hat. Also diese Porzellanfigürchen waren halt auch relativ klein, größer als die Gogos auf jeden Fall, aber schon so maximal 10 cm, dann wären sie aber schon groß gewesen, aus Porzellan. Und was meine Mutter gesammelt hat, war meistens Enten. In jeder Variation, eine Stockente, eine Laufente, mit dem Köpfchen nach oben, mit dem Köpfchen nach unten, nach links gucken, nach rechts guckend, alles. Und das war halt für meine, also so aus heutiger Sicht war das Elternpendant zum Stickeralbum. Während wir halt die Sticker mit der Felltextur hatten, hatte meine Mutter die Ente mit irgendwie einer besonderen Textur. Während ich halt den Glitzersticker hatte, hatte sie die glitzernde Ente. Und da gibt es auch noch eine kleine Anekdote. Wir hatten wirklich das ganze Haus randvoll mit diesen Figürchen. Überall diese Regale. Und ein Regalbrett war über einem Platz, wo ich relativ gerne gelesen habe. Das war so ein kleiner Rückzugsort, sage ich mal, da konnte ich dann immer ganz gut lesen. Und irgendwann bin ich beim Aufstehen, nachdem ich gelesen habe, gegen dieses Regal gestoßen. Und die ganzen Enten sind umgefallen. Also ich bin wirklich böse gegengestoßen, die sind alle einmal hochgehüpft und wieder runtergefallen. Nicht alle vom Regalbrett runter, dann wären sie komplett kaputt gewesen, aber halt die meisten waren kaputt. Das waren ja fragile Dinger, die waren ja aus Porzellan und nicht aus Guss. Das heißt, da ist dann mal ein Schnabel abgebrochen und ein Hals und was weiß ich. Und das war mir total unangenehm. Und ich habe das natürlich halt alles erstmal so gelassen und habe mir auch fest vorgenommen, dass ich das meiner Mutter sage. Aber irgendwann, wie das halt nun mal so ist, hat man als Kind ja nicht das beste Gedächtnis. Ich hatte das vergessen, ihr zu sagen. Aber meine Mutter hat das auch nicht gemerkt. Also diese Enten, die waren halt gesammelt, um sie nie mehr anzugucken. Die waren da halt auf diesem Regal und wurden nicht beachtet, so wie auch, weiß ich nicht, die Seiten in meinem Stickeralbum ja nie beachtet wurden, es sei denn, ich wollte tauschen.
Also gab es keinen morgendlichen, täglichen Rundgang, um zu checken, ob alle Enten tatsächlich da sind, wo sie hingehören. Und vollständig.
Also in dem Zusammenhang, das haben wir ja mit dem Stickeralbum auch nicht gemacht. Wir haben ja niemals da gesessen und unser Stickeralbum aufgemacht und uns daran erfreut, was wir für tolle Sticker haben.
Doch klar habe ich das gemacht.
Ich habe das nie gemacht. Das Stickeralbum wurde aufgemacht, um zu tauschen oder um anzugeben, aber nicht, um sich daran zu erfreuen. Und genauso war das auch bei den Enten.
Geblättert, das weiß ich noch.
Ja, nee, ich nicht. Habe ich nie, das habe ich nicht mal aus dem Schulranzen genommen. Das war im Schulranzen, um es am nächsten Tag wieder zu benutzen in der Schule. Zu Hause habe ich das nicht benutzt, das Ding.
Ich finde, man muss auch erstmal ein bisschen so genießen und einfach mal schauen, was man alles so hat, eine kleine Inventur machen und wissen, ach, das habe ich jetzt, und ich wusste gar nicht, das habe ich auch noch. Und dann hat man auch angefangen, die Dinger zu sortieren entsprechend. Dann eine Woche später wieder anders sortiert, was dann so nicht gepasst hat. Also ich war schon mitgearbeitet in dem Sinne.
Ja, da unterscheiden sich die Jäger von den Sammlern.
Das gehört auch beides zusammen. Heißt ja Jäger und Sammler.
Ja, ja, stimmt.
Erst jagen, dann sammeln. Dann
umgekehrt. Ja. Also ich habe eben gesagt, ich bin mir sehr unsicher, ob Porzellanfigürchen, ob das wirklich so ein 90er-Trend ist oder ob das einfach was ist, was meine Mutter so gemacht hat. Wie siehst du das denn?
Also ich erinnere mich auf jeden Fall auch daran, dass durchaus im Haushalt, glaube ich, in unserem Haushalt in der Küche oben auf den Schränken irgendwelche, weiß nicht, was, Enten oder Gänse oder solche Figuren standen oder stehen. Und auch bei anderen Leuten zum Teil. Aber das waren eher so weiße Figuren, meine ich, also auch Porzellan, aber recht neutral gehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein allgemeines Phänomen war. Kann sein, also wie gesagt, waren auch auf jeden Fall Enten dabei oder Gänse.
Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mir ja vorgenommen, auch meine Mutter oder meine Eltern mal dazu zu befragen, aber dann habe ich noch stärker nachgedacht und auch die ganzen Freundinnen von meiner Mutter haben das halt auch alle gesammelt. Bei denen zu Hause sah das auch ganz genauso aus. Aber auch genau das Gleiche, also Freunde von meiner Mutter sind natürlich auch so ähnlich wie meine Mutter, so, also in einer gewissen Weise, sonst wären sie halt nicht befreundet. Und deswegen ist es halt auch klar, Freunde teilen auch ihre Hobbys in gewisser Weise. Deswegen finde ich, kann man nicht guten Schluss ziehen von dem, was die Freundin meiner Mutter und meine Mutter gesammelt haben, auf das, was die Menschheit im Allgemeinen in den 90ern gesammelt
hat. Natürlich nicht. Du hast Skat gespielt, ich habe Skat gespielt. Alle Menschen müssen Skat spielen.
Ja. Ja, nächstes Thema.
Ich schaue gerade noch, was gab es denn noch? Eine Sache, gut, das ist jetzt, geht es auch in Richtung Bücher natürlich, die immer schon irgendwie gesammelt worden sind und auch jetzt noch gesammelt werden. Aber früher, was ich mit der Kindheit noch verbinde, das sind die Was-ist-was-Bücher. Das sind Bücher, wo auf 48 Seiten, meine ich, immer zu einem Thema, zum Beispiel die Erde oder die Sonne, das Wetter oder Fische oder zu irgendeinem Thema eben tatsächlich erklärt wird, was das eigentlich ist, was es damit auf sich hat und was man darüber so wissen kann als Kind.
Und das waren das immer gemacht. 48 Seiten?
Ich meine, es waren immer genau 48 Seiten, ja.
Hat das einen Grund oder war das Zufall?
Ich muss überlegen. Letztens gab es auch einen Artikel tatsächlich in der Zeit, wo gesagt wurde, dass das Buch jetzt 50 wird und jetzt neu aufgelegt wird. Und ich meine, da stand drin, dass es immer 48 Seiten waren. Ich glaube, es gab es auch schon beim amerikanischen Original, weil nämlich der Herr Tesloff, also vom Tesloff Verlag, der das hier dann auch verlegt hat, hat sich nämlich die Lizenz damals aus den USA besorgt. Da hieß es, meine ich, How and Why. Wie und warum gab es aber auf Deutsch interessanterweise schon. Also war schon vergeben, da musste sich was anderes ausdenken und kam in einer Laune auf Was ist was. Und ich meine, er wollte das Konzept so übernehmen, dass einfach prägnant auf derselben Zahl von Seiten, 48 Seiten, immer von irgendeinem Experten auch, das war auch wichtig, tatsächlich kindgerecht, aber korrekt, ein so ein Thema erläutert wurde. Und das war halt anders als zu der Zeit üblich, oder das heißt zu der Zeit, das haben sie auch in den 90ern natürlich gehabt, als wir aufgewachsen sind, aber es gab es schon seit den 60ern. Und damals war es wohl gang und gäbe, dass so, naja, Bildung ziemlich angestaubt war, dass man eher so dachte, das müssten irgendwie Bücher sein mit so, also alte Schinken, mit ganz kleiner Schrift und keinen Bildern drin. Und das war natürlich jetzt die Amerikanisierung dieser Bücher. Zu damaligen Zeit, heute Verhältnis ist natürlich geradezu konservativ. Dass dann große Kästen waren, da waren so quadratische Kästen drin, zum Beispiel, was ist, weiß ich nicht, ein Fisch oder irgendwie eine ganz blöde Frage. Aber deswegen, was ist was? Sondern immer solche Fragen, ja. Die wurden da drunter im Absatz immer beantwortet. Und dazu gab es auch ziemlich große Bilder und anschauliche Grafiken, was eigentlich sehr gut aufbereitet war. Und das war damals eben neu. Und ja, hat sich ja jetzt über 50 Jahre gehalten.
Du sagst gerade konservativ.
So konservativ, nicht im politischen Sinne, sondern, was heißt ja, politischen?
Nein, so meine ich das gar nicht, sondern stell dir mal deine Was-ist-was-Sammlung irgendwie ins Wohnzimmer und lad dir dann ein paar Hipster-Leute ein. Du bist der König. Also das hat so eine konservative Phase hinter sich, aber die ist vorbei. Jetzt ist das, glaube ich, wieder cool und trendy. Also wenn du dich mit Was-ist-was-Buch draußen blicken lässt und in der anderen Hand ein Chai-Latte mit Sojamilch, dann bist du aber der König unter den Hipstern.
Dann ja, vielleicht unserer Generation, wo das dann wieder, wo sich wieder wie jetzt gerade auch in dem Podcast hier an die Kindheit erinnert und dann vielleicht mit wohligen Erinnerungen gleich konfrontiert wird, oder nicht so wohligen Erinnerungen, aber gut, in dem Fall wohligen Erinnerungen. Und klar, da hat das natürlich eine angenehme Assoziation. Und dann kennen das andere Leute natürlich auch, die sich auch freuen, wenn sie das wiedererkennen und denken, ach, habe ich schon ganz vergessen, das gab es damals auch.
Ja, genau.
Aber das ist eine andere Sache. Nee, aber die habe ich damals tatsächlich verschlungen und ja, davon habe ich, glaube ich, insgesamt 28 Stück gezählt.
Aber die sind auch wirklich super. Also das begrenzte Format, das war mir vorher nie so bewusst, aber klar, die sind ja alle gleich dick, diese Bücher. Das macht das ja auch sehr kindgerecht. So ein Was-ist-was-Buch kannst du auch als Kind an einem Abend gut durchlesen. Und dann, das ist halt gutes Wissen. Also das ist nicht irgendwie, das ist nicht auf einem Billigniveau, so nach dem Motto, Tiere haben irgendwie vier Beine und so, und wenn sie acht Beine haben, sind es Spinnen oder so. Das ist aber auch nicht auf so einem meisterhaften Niveau, was du eben schon gesagt hast, so angeschraubtes enzyklopädisches Niveau. sondern das ist genau auf so einem Niveau, was gut ist für Kinder, was sie intellektuell fordert, oder jedenfalls hatte ich immer das Gefühl, das hat einen so gefordert beim Lesen und das hat auch so einen informatorischen Mehrwert und das hat einen aber auch unterhalten. So. Also ja. Ich hatte auch das Was ist was über so Detektiv und so, weil bei mir war ja ganz groß auch Detektiv-Dasein, das ist ja glaube ich immer ein Thema, womit man Jungs gut kriegen kann. Ja, und halt natürlich irgendwie Fingerabdrücke nehmen und eine Pistole, woran man erkennt, dass jemand eine Pistole abgefeuert hat und so. Wahnsinn, also spannender als jeder Krimi für mich.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man auch ein bisschen das Gefühl gehabt, so zu den Großen zu gehören, so ein gewisses Geheimwissen auch zu haben, was vielleicht die Eltern noch gar nicht mal wissen.
Ja, und die Bücher haben einen halt auch ernst genommen. Also die Bücher, die haben einen quasi als Leser angesprochen und nicht so nach dem Motto, hier, liebes kleines Kind, das ist irgendwie eine Blume und das ist ein Tier oder so, sondern man war halt quasi so ein gleichwertiges, so ein Partner. Also das Buch hat einen ja quasi direkt adressiert und nicht als Kind, sondern als Leser. Und das war quasi so das erste Mal, wo man wirklich als Leser, also als potenziell Erwachsener, da adressiert wurde.
Ja.
Auch als Erwachsener kann man die ja auch wunderbar lesen, die Bücher. Also vieles weiß man dann natürlich schon, weil das ja auch so zur normalen Allgemeinbildung gehört, die man sich so im Laufe des Lebens aneignet. Aber das kann man gut lesen. Also
das geht auch schon tiefer als, sag ich mal, als grundlegendste Allgemeinbildung. Ich habe letztens mal drin geblättert, zum Beispiel zum Buch Die Sonne. Da war dann die Frage, was sind Protuberanzen? Ja, das ist jetzt nicht, was jetzt, glaube ich, viele Leute wissen würden. Ich würde erstmal das Wort überhaupt gar nicht buchstabieren können.
Also, du weißt das ja sicher als Physiker, aber ich weiß ich nicht. Also, ich hatte in der Schule hatte ich Physik-Leistungskurs, aber ich wüsste es nicht.
Ja, ist jetzt auch nicht wichtig. Interessiert jetzt sowieso die drei Hörer, die jetzt noch dran geblieben sind, interessiert das jetzt sowieso nicht. Aber nur mal so als Beispiel, das war jetzt schon nicht auf billigem Niveau, dass man sagt, das ist irgendwie so leichtes Wissen. Ja, aber es waren halt von Antworten her, war es aber so behandelt, dass es auch Kinder verstehen konnten. Also es war eigentlich so, wenn man so will, so ein bisschen einem Bildungsideal schon entsprechend. Aber wie gesagt, diese Bücher haben sich eigentlich in den letzten 50 Jahren nicht so stark geändert. Ich hatte damals auch noch ältere Bücher, weil ich habe zum Teil sogar noch aus der Nachbarschaft mir was zusammen gekauft, noch ältere Bücher, weil ich die haben wollte und nicht hatte. Und die hatten dasselbe Design, waren vielleicht ein bisschen angegilbt. Und vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, was bei Grundlagenwissen nicht so aber nicht ganz so wichtig ist. Aber das Design war eigentlich ziemlich ähnlich. Das war auch, fand ich, recht vorteilhaft. Aber jetzt nach 50 Jahren werden sie tatsächlich das erste Mal jetzt richtig neu aufgelegt. Also das Konzept ist, glaube ich, so, dass es immer noch 48 Seiten sind oder zumindest eine konstante Seitenzahl. Aber es wird jetzt das Design komplett verändert. Es ist, glaube ich, eher so dunkel und es gibt mehr Bilder und, glaube ich, weniger Text. Naja, gut.
So wie es im Moment ist, ist das halt eine Marke an sich. Also das ist ein Was-ist-was-Buch, das kann in, weiß ich nicht, 500 Meter Entfernung kann das stehen. Einfach wegen der Größe und dem Design und der Dicke erkennst du schon, aha, das ist ein Was-ist-was-Buch. Das war halt eine Marke, so wie McDonald's, wie du halt an diesen McDonald's-Bögen erkennst, ja, da gibt's irgendwie Fast Food.
Genau.
Auch wenn das natürlich nie so groß beworben wurde.
Ja, wie gesagt, jetzt haben wir das Thema Bücher ein bisschen angestriffen. Aber klar, was Sammelstücke angeht, das ist natürlich naturgemäß ein sehr breites Thema.
Ich habe ein Riesenthema, habe ich, das wird bei dir auch auf der Liste stehen. Deswegen lehne ich mich einfach zurück, bis du mit deinen Themen so weit durch bist, bis du zu meinem Thema kommst.
Ja, vielleicht ist auch das Thema. Aber ein Thema haben wir nur ein bisschen angerissen mit den Stickern. Nämlich, da haben wir gesagt, es gab ja so Dino-Sticker, Dinosaurier, ne, die vielleicht noch leuchten konnten. Da habe ich sogar noch einen, der leuchtet und tatsächlich glitzert. Also praktisch ein Premium-Sticker hier. Aber es gab natürlich nicht nur Sticker, sondern es gab ja erst einmal den Film Jurassic Park, der damals ja auch eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und der hat ja sowas wie eine Dino-Manie ausgelöst. Also alle Kinder, vielleicht nicht alle Kinder, aber viele Kinder wollten dann auf einmal Dinos haben. Dino hier, Dino das, Dino jenes. Und dazu gehörten auch Dino-Figuren. Also es gab ja schon sehr lange Action-Figuren zu irgendwelchen Serien oder Filmhelden. Aber in den 90ern waren Dino-Figuren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beliebt. Ich selbst habe gesehen, ich habe keine mehr. Ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt welche gehabt. Auf jeden Fall habe ich damit gespielt. Damals, glaube ich, auch zu Grundschulzeiten war das noch. Auch mit diversen Freunden. Also das war auf jeden Fall ein ganz großes Ding damals.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das mit aufnehme für den Podcast. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich hatte auch viele Dinos, aber ich habe die nicht gesammelt, so in dem Sinne. Ich war verrückt danach auf jeden Fall, aber das war irgendwie zu so einer Phase, wo ich halt unterschiedslos, also wenn meine Eltern mir keine Dinos gebracht hätten, dann hätte ich die mir nicht auf dem Schulhof ertauscht oder so, sondern man hat die halt einfach so hingenommen dann. Also das war halt eher für mich eher Spielzeug als Sammelobjekt.
Ja, aber schon in den Mengen. Also ich fand, das war ja nicht nur ein Dino, den man da hatte, weil viele Leute hatten, sondern das war dann regalfüllend.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch noch, wo wir gerade eben auch dabei waren, ich hatte auch das passende Was-ist-was-Buch dazu.
Klar, ja. Das habe ich auch noch irgendwo, ja. Aber das war als Randnotiz, um das auch mal abgehandelt zu haben.
Ja. Dann spring doch mal routiniert aufs nächste Thema.
Gibt es überhaupt noch Themen? Ich schaue gerade.
Also ich habe ein großes. Wollen wir das anreißen? Das schwebt ja schon im Raum. Jeder beißt sich schon in die Tastatur oder in den Kopfhörer oder wo auch immer oder ins Lenkrad, wenn man das im Auto hört und denkt sich, wann reden sie darüber?
Ja, dann fahr ruhig fort.
Ja, wann reden sie über Diddle?
Okay, habe ich richtig geraten. Ja, ich hatte es gerade auch.
Die Diddle-Maus.
eine solche.
Wer oder was ist die Diddle-Maus? Es gab einen Herrn namens Thomas Goletz. Der hat 1990 ein Känguru gezeichnet mit übergroßen Füßen und niedlichen Schlappöhrchen und freundlichem Gesicht und hat dieses Känguru Diddle genannt. Das hat er quasi ein bisschen verfeinert und nachgemalt und alles, bis aus dem Känguru schließlich eine Springmaus wurde. Das heißt, die großen Füße sind geblieben. Man kann Diddle eigentlich nicht prägender oder treffender beschreiben als folgender Satz, den ich ungeniert aus der Wikipedia zitiere. Die Diddle-Maus ist keine Comicfigur im engeren Sinne, da sie ihre ersten Auftritte nicht in Comics, Büchern oder Trickfilmen hatte, sondern ein Produkt, das ausschließlich für den Verkauf von Kitsch erfunden wurde.
Ja, das trifft es, glaube ich, sehr gut.
Das ist der perfekte Satz. Es schlug ein wie eine Bombe. Das war der Wahnsinn. Es gab alles mit dieser Diddle-Maus drauf. Es gab Blöcke, Notizbücher, Schulhefte, Radiergummi, Plüschfiguren. Alles. Alles, alles, alles. Es gab Diddle hier, Diddle da. Es war nicht wegzudenken.
Ich fand es vom ersten Tag an schrecklich. Entschuldigung. Das muss ich jetzt sagen.
Ja, Diddle war eher so ein Mädchending. Teilweise. Es gibt auch Ausnahmen. Aber
nicht nur, richtig.
Genau, nicht nur. Aber Diddle war, wenn ich an meine Mitschülerinnen von damals denke, die hatten alle Diddle-Blöcke. Das war nicht dieses langweilige Karo-Papier, sondern das sah so aus, als wären die Karos so von Hand gezeichnet. Das heißt, wenn du genauer hingeguckt hast, waren die Linien so ein kleines bisschen verkritzelt, sag ich mal. Und dann war halt unten links immer so eine Diddle-Maus oder unten rechts. Und dann hat die mal gewunken, mal ist sie gesprungen, mal hat sie sich hingesetzt und so weiter. Und jetzt habe ich ja am Anfang des Podcasts schon erwähnt, dass ich mein Poesiealbum ausgewertet habe. Und da habe ich auf eine Ausnahme hingewiesen. Also ich habe ja gesagt, dass ich mit Leuten, die mir keine Sticker ins Album geklebt haben, nichts mehr zu tun habe. Das bezog sich nur auf Jungs. Denn die Mädchen haben überwiegend mit Diddle gearbeitet, sage ich mal. Und zwar 1999, das war die Zeit, wo ich dieses Poesiealbum habe rumgehen lassen, haben 14 Mädchen mir ins Buch geschrieben. Und davon haben 6 Leute eine Diddle-Figur entweder eingeklebt oder halt selber gemalt. Also das konnte man als Mädchen, das gehörte so zur 90er-Schule, konnte man halt Diddle aus dem Handgelenk malen. Und sogar ein Junge hat eine Diddle-Maus oder etwas, was so ähnlich aussah, gemalt.
Was so ähnlich aussah?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Weil, ja, genau, also ich darf da nicht drüber lästern, weil ich selber nicht besonders gut zeichnen kann. Interessant ist halt auch wirklich, dass kein einziges der Mädchen, das mir keine Diddle-Figur ins Heft, ins Poesiealbum gemalt hat, kenne ich noch. Also anders formuliert, die mir keine Diddle-Figur gemalt haben, die kenne ich auch nicht mehr. Die sind nicht mal meine Facebook-Freunde. So, das wird schon was heiß in der heutigen Zeit. Weißt du, die Leute mit den langweiligen Stickern, die sind ja zumindest noch meine Facebook-Freunde. Aber die mir keinen Diddle ins Heft gemacht haben, denen war ich anscheinend so wenig wert und da hat, oder umgedreht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat sich das dann halt bis heute nicht durchgehalten. Also Diddle war das Element irgendwie in den 90ern. Und untrennbar mit dem Diddle-Block waren auch bunte Stifte verbunden. die Mädchen oder halt angehende Frauen, sag ich mal, die haben ja auch immer in unterschiedliche Farben in diese Diddle-Hefte reingeschrieben. Ist mir bis heute ein Rätsel, warum man mit hellgelb schreiben möchte. Oder mit grau oder so. Für die Lehrer auch der absolute Horror. Da gibt dir jemand was ab, das ist vermeintlich ein weißes Blatt und dann musst du es halt irgendwie schief in Sonnenlicht halten, um festzustellen, ach nee, die hat mit hellgelb geschrieben.
Aber das Wahnsinn. Wird erlaubt. Ich meine, die Lehrer waren auch meistens ziemlich stinkig geworden danach. Ich meine, irgendwann durfte man nur noch mit Schwarz und Blau schreiben, oder?
Ja, genau deswegen. Also das war genau der Grund. Also es gab eine Klassenkonferenz oder halt so eine Lehrerkonferenz und dann die beschlossen, es darf nur noch mit Schwarz oder Blau geschrieben werden, eben weil das mit diesen Farben echt überhand genommen hat. Also das war wirklich ganz furchtbar. Und dieses ganze Diddle, das war ja auch zu einer Zeit, da waren wir ja, da fingen wir ja auch so langsam an zu pubertieren. Das war ja Ende der 90er, wo das wirklich so durchschlug. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte zum Beispiel eine Diddle-Plüschmaus. Sie hatte eine blaue Hose. Ich weiß nicht, woher ich die hatte. Ich weiß nicht, wo sie hinterher hingegangen ist. Hat mir die jemand geliehen? Ich weiß es nicht. Das war genauso ein Mysterium wie diese Trollfigur, die bei dir aufgetaucht ist. Das war halt einfach, also man musste sich auch nicht schämen, als heranwachsender Junge eine Diddle-Maus irgendwie bei sich da auf den Tisch zu setzen in der Schulzeit. Da war man im Gegenteil, da galt man dann sogar noch als der Frauenversteher oder so, weil man halt so eine Diddle-Maus hatte. Also das war wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, diese ganze Diddle-Sache.
Darfst dich jetzt offiziell nachträglich schämen.
Ja, das tue ich auch. Aber also ich war da aber auch nicht der Einzige. Also ich war vielleicht der einzige Junge mit einer Diddle-Plüsch-Figur, aber ich erinnere mich noch an mindestens einen Mitschüler, der hatte, also es ist auch der mir diese Diddle-Figur ins Poesiealbum gemalt hat, der hatte eine Diddle- naja, ich sag mal Federmappe, aber das waren ja irgendwann, waren das ja auch ganz plötzlich diese Metallkästen und nicht mehr die Federmappen. Also er hatte so einen Metallkasten, wo man Stifte reingemacht hat, wo Diddle drauf war, und ein anderer hatte auch ein Diddle-Notizbuch. Dem konnte man nicht entgehen.
Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Ich dachte, diese Metallkästen, die wirken noch so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so fast schon militärisch, wollte ich so sagen. So ein bisschen resolut, unverwüstlich. Und darauf so ein Diddle-Aufkleber oder so drauf zu machen?
Nein, das waren ganze Diddle-Kästen. Also du hast es nicht da drauf geklebt, sondern das war ein Kasten, der war in so richtig freundlichen Orange- und Rottönen gehalten.
Das denn?
Und mit kleinen Mustern und so. Und oben auf dem Deckel war dann halt groß die lachende Diddle-Figur. Wenn ich dran denke, schenke ich dir mal so einen. Dann kannst du schön deine Stifte auch gut ordnen.
Ja, bestimmt. Dann bekommst du den hässlichsten Sticker aus meinem Album.
Oh nein, lieber nicht. Was ich zu Diddle auch noch zu sagen habe, da komme ich auch so ein bisschen zu meiner Theorie vom Anfang des Podcasts, nämlich dass Sammeln eher ein 90er-Ding war. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sammeln ist eine Sache von Kindern. So, heute sammeln Kinder auch noch. Und auch diese ganzen typischen Sammelsachen von Kindern. Also Lego hast du schon erwähnt. Haben die Kinder heute noch. Matchbox, Autos und so weiter. Haben die Kinder auch heute noch. Heute haben die Kinder nicht mehr My Little Pony, sondern die haben halt Philly-Pferde heißen. Die habe ich mir sagen lassen aus seriöser Quelle. Die Jungs haben Beyblades heißen die. Also, ich sag mal, bis einschließlich 10 Jahre oder vielleicht 11, 12 Jahre ist das halt irgendwie völlig normal. Aber was mein Empfinden ist, ist, dass alles, was darüber hinausgeht, so 13, 14, 15, 16 Jahre und halt dann noch älter, dass die Leute heutzutage nichts mehr sammeln. Also, oder jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir das gemacht haben. Klar gibt es heute Nachfolger von Diddle, und also, wobei das ist auch schon aus der Mode gekommen, diese Sheep-World-Geschichte. Ohne dich ist alles doof und so. Ja. Auch der übelste Kitsch, aber das ist halt eher der Kitsch für ältere Semester. Also das ist nichts, was man wirklich intensiv als pubertierendes Mädchen oder vielleicht auch pubertierender Junge gesammelt hat, sondern das finden auch irgendwie, also da musst du ein Typ Mensch für sein. Das findest du dann aber auch gut, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist oder so. Ich bin kein Typ Mensch dafür, aber das ist halt nichts, was du wirklich auch groß sammelst. Vielleicht kaufst du dir eine Tasse davon und dann ist auch gut und so. Aber Diddle, das hast du ja wirklich, da haben die Leute ja eine Blocksammlung gehabt. Also die Mädels haben dann wirklich, da hatte eine einen Block und da haben die anderen gesagt, oh, kannst du mir davon ein Blatt geben? Und dann haben die dieses Blatt sich geben lassen und haben das in eine Glashülle gemacht, damit es nicht verknickt, und haben dann dieses Blatt gehabt mit diesem Diddle-Motiv. Unfassbar. Und da bin ich halt der Meinung, das gibt's nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer so Wellen. Also es gibt Hello Kitty, Prinzessin Lillifee, Philipp-Pferde und frag mich bitte nicht, warum ich das alles weiß, aber das sind halt immer so diese Sachen, die kommen, aber die richten sich eher an ein jüngeres Publikum. Und meine Theorie ist folgende. Damals in den 90ern war Diddl und auch andere Sachen, das waren in gewisser Weise ein Statussymbol. Das heißt, du bist halt in die Schule gekommen und die Federmappe war halt ein Fashion Statement, um mal ein deutsches Wort zu benutzen. Du hast halt ganz cool und lässig hast du deine Diddl-Metallschachtel da genommen und hast sofort dich auf den Tisch gelegt. Und alle haben dann gesagt, oh, guckt euch den an, der hat eine Diddl-Geschichte. Und die Mädels auch, die sind halt in die Schule gekommen, haben dann ihren Block hingepfeffert, ihren hellgelben Stift daneben und dann haben sie alle gesagt, boah, guckt mal die hat das neue Diddl-Motiv. Und heute wird das abgelöst durchs Handy. Das ist meine Theorie. Du hast das Handy als Statussymbol und all dein Geld und deine Energie als Jugendlicher fließt in dieses Handy. Du kommst in die Schule und dann legst du ganz cool und lässig, bevor es halt schält zur ersten Stunde, legst du halt dein iPhone auf den Tisch. Und alle sagen, oh, guck mal, der hat ein iPhone. Oder, ah, oh, nee, ist ja nur das 3er iPhone, ist nicht das 4er, das 5er. Das ist halt das teure Statussymbol. Und alles, was du halt heutzutage kaufst, dreht sich ums Handy. Du hast dann vielleicht eine besondere Hülle oder ein tolles Hintergrundbild oder eine tolle App oder ein sonstiges Accessoire. Und das ist quasi das, was man heute macht und sieht auf den Schulhöfen und in den Rucksäcken.
Das kann gut sein, ja. Ich meine, gut, ich bin jetzt in der heutigen Generation nicht so gut vernetzt, was das angeht, deswegen habe ich selbst kein großes Bild davon, aber es klingt auf jeden Fall sehr plausibel, ja klar. Ich meine, mit dem Handy kannst du alles Mögliche machen. Da können auch Dinge wie Spiele oder Figuren oder Karten, Informationen, das hat man ja alles auch mit in diesem einen Gerät drin. Das heißt, du kannst auch zeigen, welche tollen Spiele du gerade gekauft hast und kannst du den Nachbarn irgendwie vorzeigen. Du kannst Fotos machen, du kannst alles Mögliche natürlich tauschen, indem du irgendwelche MMS verschickst oder E-Mails oder andere Kanäle. Das geht alles. Klar, so gesehen könnte man sagen, es hat vielleicht vieles von dem, was damals analog stattgefunden hat, überflüssig gemacht. Und vereint es einfach jetzt. Als ja, Schweizer Taschenmesser des Statussymbols. Gleichzeitig Accessoire mit Hülle und allem drum und dran, sozusagen was noch passend ist zur Kleidung und allem drum und dran und zum Lifestyle natürlich sowieso, als auch von der technischen Seite und als Zeichen, wie viel Geld man hat oder wie viel Geld die Eltern haben. Und auch wild sind, für die Kinder dort auszugeben in dem Segment.
Ja, das ist halt, also ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch schon mal erlebt, das ist halt auch schon bei kleineren Kindern, also wobei kleine Kinder ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt wirklich welche, die gerade mal so 13 sind oder so. Wenn du da halt irgendwie was hast, was irgendwie aussieht wie ein iPhone, dann bist du halt der König. Weil alle wissen, das ist teuer und alle wissen, du kannst halt alles Mögliche damit machen. So, das ist halt das Tor zur Welt. Das ist ja nicht nur ein Telefon, sondern wie du gesagt hast, du hast ja diese ganzen Funktionen und die vernetzen dich halt auch. Also du kannst halt irgendwie Fotos machen und dann siehst du halt irgendjemanden oder irgendwas, was du toll findest, machst ein Foto und kannst das auf deinem Handy zeigen. Und wenn die Kamera eine gute Qualität hat, dann sind die Fotos halt auch entsprechend gut. Und das ist, glaube ich, so das Ding, was heute so die Schulhöfe bevölkert.
Die ganzen Anekdoten oder was man dort hat, die Erfahrungen sozusagen, die werden dann auch gesammelt, aber nicht im Poesiealbum oder sonst irgendwo, sondern beim Facebook-Account. Genau. Wenn die Freunde gesammelt werden, so gesehen, hat man dort auch eine Art Sammeltrieb.
Genau, das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Sache, weil ich bin jetzt auch nicht so der Jugendexperte. Also ich habe selber in meinem Familienkreis habe ich noch relativ junge, so pubertierende Kinder, aber mit denen habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Aber wie du sagst, ich glaube tatsächlich, man sammelt Freunde, weil so wie es früher schlechte Magic-Karten und gute Magic-Karten gab, so gibt es heute Leute, mit dem, also das sind schlechte Freunde und gute Freunde, so das klingt vielleicht ein bisschen böse, aber eine Facebook-Freundesliste ist ja ein Stück weit öffentlich, also du klickst bei jemandem aufs Profil und du siehst, mit wem der befreundet ist. Und dann gibt es natürlich Freunde, die sind dann eher so die Landschaft von Magic ausgesehen, so, ne, die sammelt man halt so mit und dann gibt es natürlich auch den schwarzen Lotus, der sich nicht mit jedem befreundet. Was weiß ich, vielleicht ist das die coole Deutschlehrerin oder irgendwie der coolste aus der Stufe oder so.
Und wenn oder du den in deinen Sammlungen. Oder vielleicht sogar ein Star irgendwo, eine bekanntere Person. Ist irgendein
genau, und wenn du
angefreundet.
Und dann hast du den in deiner Sammlung, dann kann es jeder sehen. Und natürlich kann es auch jeder in der Schule sehen, weil jeder hat ein Smartphone und kann das bei Facebook sehen. Und dann siehst du halt, okay, der hat irgendwie das Kronjuwel da in der Sammlung. Das ist ja der Wahnsinn dann. Also, ich vermute tatsächlich, dass das der Punkt ist, der irgendwie, der heute so die Leute umtreibt. Und das auch der Grund ist, weshalb das nicht nur unser eigenes Empfinden ist, dass in den 90ern mehr gesammelt wurde, sondern dass das tatsächlich so war. Und ich habe auch mal bei den älteren Semestern in meinem Bekanntenkreis gefragt und habe halt mich auch so ein bisschen erinnert. Und auch Erwachsene haben halt früher mehr gesammelt als heute. Also mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat halt Comics gesammelt. Also tatsächlich Batman, Spider-Man und solche Comics. Hat er auch mit in unserem jetzigen Alter, hat er das gesammelt. Und mein Vater hat so Groschenromane, John Sinclair, von Jason Dark hat er gesammelt. Und das hat man halt gemacht. Und heute macht man das gar nicht mehr so. Und wenn ich überlege, meine Mutter ist ja recht jung und die war Anfang der 90er, also 1990, war die, glaube ich, sogar genauso alt wie ich jetzt. Somit sind halt, also kann ich mich da relativ gut erinnern und das vergleichen mit meiner jetzigen Lebenssituation. Und ich würde im Leben nicht heute mir irgendwelche Enten in die Wohnung stellen. Oder John Sinclair-Hefte oder so, was man damals halt gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, da haben sich die Zeiten geändert und dieser Sammeltrieb, der hat sich halt einfach so ein bisschen auf digitale Dinge verlagert.
Ja, vielleicht. Eine andere Sache noch, gut, vielleicht bei uns jetzt speziell ist im Alter, aber man gezwungen ist, zum Beispiel häufiger umzuziehen. Möchte man da eine riesen Sammlung haben? Ich denke, da gibt es auch viele Leute, die dann sagen, okay, komm, lass uns die Sache beenden hier, es bringt jetzt nichts, ich weiß nicht wohin mit dem ganzen Kram. Wenn wir das jetzt irgendwie auflösen, dann habe ich jetzt irgendwie mehr Freiraum. Das könnte auch ein Aspekt sein. Und das andere ist, ich denke, man muss unterscheiden zwischen Dingen, das generell gesammelt werden. Ich meine, du sagtest hier irgendwie John Sinclair-Romane oder Bücher im Allgemeinen oder Briefmarken oder Kronkorken oder weiß der Henker was. Aber ich denke, das sind Sachen, die trotzdem immer irgendwo gesammelt werden. Gesammelt wurden, seitdem es sie gibt, und auch gesammelt werden in Zukunft. Nur die Frage ist, wie viele Leute machen das? Weil es gibt ja auch so ein bisschen ein Stereotyp des einsamen und ein bisschen verschrobenen Sammlers. Und wahrscheinlich geht es in dem Bereich eher in die Richtung, dass die Leute damit assoziiert werden. Klar, ich meine, es gibt heute das Internet, es ist natürlich sehr viel einfacher geworden, auch Dinge auszutauschen, irgendwo hinzufahren und dann zu sehen, okay, hier kann ich vielleicht was bekommen oder es vielleicht sogar per eBay zu handeln. Aber ich denke trotzdem, es gibt immer noch so ein bisschen diese Konnotation, die damit bei ist. Und worüber wir gesprochen haben in den 90ern, klar, ich meine, viele Sachen waren dabei, die Kinder sammeln, aber wir haben auch gesagt, die Überraschungseier und so weiter haben wir auch, oder deine Enten, oder die Enten deiner Mutter haben ja auch Erwachsene tangiert. Diese Sachen, die wir auch Erwachsene gesammelt haben, das waren ja Sachen, die auch viele Leute gesammelt haben. Das heißt, da gab es durchaus diese soziale Komponente, also nicht nur mit dem Gruppendruck, aber durchaus eben Gruppenmotivation, sage ich mal, dass andere Leute das gemacht haben und man selbst eben auch dazugehören wollte oder vielleicht dadurch angefixt worden ist. Ja. Und ich denke, das könnte vielleicht heute bei solchen Dingen dann entfallen. Und da gibt es eben nicht mehr diese große Motivation für, sag mal, für die Masse, sowas zu sammeln.
Das ist auch gar nicht mehr en vogue, sage ich mal. Weil, also ganz klassische Sache, eine CD-Sammlung. Das war früher Statussymbol. Da du bist irgendwo reingegangen und hast gesagt, boah, hat der eine CD-Sammlung, weil das hat ja Platz weggenommen ohne Ende. Also es war ja wirklich eine Regalwände voll oder Bücher oder DVDs, aber CDs sind das beste Beispiel. Weil wenn ich irgendwo hingehe und da hat jemand eine CD-Sammlung, dann denke ich mir so, mein Gott, was ist das denn Altbackenes? Also ich hab auch viele Alben und Musik und so, aber das habe ich natürlich alles digital, weil das ist ja viel flexibler. Und somit hat für mich wirklich eine Sammlung, die man sieht, eher eine negative Konnotation. Also klar ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich Musik sammle, sondern wenn ich halt Musik gerne haben möchte, dann kaufe ich mir sie, aber ich kaufe mir jetzt nicht Musik, um meine Sammlung zu vervollständigen. Aber sei es wie es ist, also wie auch immer man das jetzt benennt, klar habe ich halt Musik, aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich sie sammle. Und wenn ich irgendwo sehe, hat jemand eine CD-Sammlung, das ist eine sichtbare Geschichte, dann hat das für mich jetzt nichts, kein Statussymbol. Eher im Gegenteil, ich denke halt, der ist irgendwie ein bisschen im letzten Jahrhundert hängen geblieben.
Ja gut, man kann natürlich sagen, früher, als es eben noch nicht so viel digitale Musik gab, also digital in dem Sinne, CDs sind ja eigentlich auch digital, aber dass man sie auf der Festplatte hat oder aus dem Internet lädt, da war es ja auch eine Notwendigkeit, wenn man selbst die Musik haben wollte und auch Zugriff haben wollte, dass man sie um sich hat und dann eben auf physischen Datenträgern. Also einmal gezwungen, so eine CD-Sammlung zu haben. Und jetzt kann man sagen, deswegen befremdet es sich heute, weil man eben nicht gezwungen ist, diese Sammlung zu haben. Eigentlich ist sie eher ein Staubfänger oder Platzwegnehmer und eigentlich eher hinderlich, als recht, wenn man umzieht, wie ich vorhin schon erwähnte. Und das ist doch viel angenehmer, wenn man das Ganze alles auf dem Rechner hat.
Ja, sie ist auch ein Sinnbild von einer fehlenden Flexibilität. Weil wenn du heute 3 Lieder hintereinander hören willst, klickst du in eine Playlist zusammen. Und früher hättest du für die gleichen 3 Lieder vielleicht 3-mal die CD wechseln, also eine CD wechseln müssen. So. Das heißt, diese CD-Sammlung zu sehen, bedeutet halt auch gleichzeitig irgendwie diese Mühseligkeit, die das halt irgendwie hatte, auch zu sehen.
Stimmt. Alles, was heute irgendwie mit Medien und Informationen zu tun hat, muss irgendwie alles ein Klick entfernt sein. Genauso wie man es haben
muss. Genau.
Zeit ist aber schnelllebiger geworden. Naja.
Genau. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, echt schwergewichtige Themen ausgepackt und alles in einem guten Rahmen gekleidet, sage ich mal. Ich glaube, noch philosophischere Themen muss man, glaube ich, bei einer Flasche schweren Wein irgendwie ausgraben oder so.
Genau.
Also ich habe mein Pulver verschossen. Hast du noch was?
Ich habe jetzt auch nichts mehr, was unbedingt noch besprochen werden müsste. Ich würde sagen, mit der abschließenden Diskussion, die wir gerade hatten, können wir den Podcast auch gleich mit beenden und sagen, falls es eben den einen oder anderen Hörer gibt tatsächlich und sie noch Anregungen haben oder Sachen, die unbedingt mit rein müssen und die wir auch vergessen haben, dann kann das in den Kommentaren abgehandelt, weiter diskutiert werden.
Genau. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Normalerweise würde ich ja sagen, folgt uns auf MySpace und gruschelt uns bei StudiVZ, aber so 90er sind wir dann doch nicht mehr. Also kommt einfach auf 90srewind.de und hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Da freuen wir uns drüber.
Genau.
Gut, dann bleibt mir nicht viel mehr, als allen Hörern da draußen und auch dir noch eine schöne Zeit zu wünschen.
Danke gleichfalls, genau. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.